2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schläger hat verpendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, es ist tatsächlich genau 19.10 Uhr, wir haben uns schon darüber gefreut und ihr hört den Millerton Folge 101. Die 100 hatten wir mit Benjamin Liedtke aufgenommen, jetzt ist schon wieder Zeit für die 101, gar nicht so lange Pause zur letzten Folge gewesen und ich sitze hier tatsächlich, ich mag gar nicht genau sagen, wo ich sitze, wobei eigentlich ist es ja auch irgendwie ganz schön, ich sehe gerade auf einen Eimer, wo Polar Weiß draufsteht, schöner Wohn Polar Weiß und Fußbodenfarbe, flüssig Kunststoff, in und außen von Swing Color und die Tische und Bänke haben wir rausgeschoben, wir sitzen tatsächlich im Geräteschuppen des Fanräumesaals, weil der Sound so gut ist. Wir hatten eine kleine Terminüberschneidung mit dem Raum, wo wir eigentlich rein wollten oder mit mehreren Räumen, wo wir rein wollten. Und jetzt sitzen wir hier in diesem kleinen Kabuff und zwar, das ist dann vielleicht auch ganz angenehm, nur zu dritt. Wir wollten eigentlich ein paar mehr sein, aber sowohl Debbie als auch Sebastian als auch Johnny als auch Mike und kurzfristig auch Justus können heute leider nicht, aber das hat sich jetzt als hilfreich rausgestellt, weil allesamt würden wir hier nicht reinpassen. Und ich fange die Vorstellungsrunde mal gegen den Uhrzeigersinn an. Ich bin übrigens Tim und darf heute in Vertretung von Mike das Ganze moderieren. Und rechts neben mir sitzt, wie immer am besten angezogen, Sven.
Oh, vielen Dank. Ich freue mich natürlich hier zu sein, obwohl ich sagen muss, die Startbedingungen waren schon mal bessere für unser kleines, formidables Podcast-Format. Oh, ich selber bin so, ich merke langsam alt, habe ich das Gefühl. So seit einigen Jahren habe ich so richtig Wetter und heute ist ein richtiger Wettertag bei mir. Sobald das mal irgendwie die Temperaturen über 5 Grad runtergehen, dann fühle ich mich gleich wie über 50. Aber nun ja, da müssen wir uns heute den Kreislauf anregen hier mit dem ein oder anderen Kaltgetränk oder mit unseren interessanten Gesprächen. Und sehr gut ist ja auch, dass wir heute einen Gast dabei haben, der damit umgehen kann, zu dritt in einer Runde zu bestehen und zu glänzen.
Genau, und um mal gleich so richtig gut reinzustarten in so ein Gespräch, habe ich nämlich heute bei der Vorbereitung auf diese Sendung auch gesehen. Also du fühlst dich manchmal fast wie 50. Unser Gast auch, ganz bald, nämlich, guter Start, König Boris ist hier, moin.
Ich gehe wieder, tschüss. Ja, moin. Also ich finde, das Ambiente ist hier ist angemessen für, dem König und ich fühle mich natürlich deutlich jünger. Das ist die Zahl, die da irgendwie steht, das spielt keine Rolle.
Genau, die Zahl, wo wir gerade bei der Zahl sind, T.S. Uhlmann, alles Gute zum Geburtstag. Du wirst das erst hören, nachdem du bereits gefeiert hast, beziehungsweise dein Geburtstag ja schon ein paar Tage her ist. Vielleicht nur ein, vielleicht zwei, wissen wir noch nicht genau. Aber an dieser Stelle auch alles Gute zum Geburtstag.
Ja, von mir auch.
Sowieso, von mir auch.
Und wir haben pickepacke volles Programm. Wir wollen uns nämlich heute zum einen natürlich mit Boris über alle möglichen Themen unterhalten. Und stellt euch vor, Musik wird auch ein Thema dabei sein. Wollen uns aber vorher, ja, es fühlt sich fast ein bisschen an, als wenn wir müssen uns auch über das Sportliche unterhalten.
Ja.
Und ich steige mal ein mit einer noch viel besseren Frage als den Hinweis darauf, dass Boris bald 50
Boris alt ist.
Steige ich mal ein mit der Frage, Sven, fußballerisch, wir haben jetzt 2 Spiele in Folge verloren, ist jetzt alles scheiße?
Es fühlt sich ein bisschen so an.
Ja.
Vor allem, weil es so überraschend kommt. Ich glaube, ich war mir der Sache noch nie so sicher, der Sache des sportlichen Erfolges, der sich hier so in den letzten Jahren wie eine große Welle aufgestellt hat. Ich dachte nicht, dass sie noch brechen wird. Und jetzt brach sie ganz überraschend tatsächlich. Und ich muss sagen, ich bin immer noch der Meinung, dass alles drin ist, aber hinterfrag schon tatsächlich mein eigenes, das ein oder andere Auftreten auch bei alten Kollegen in Bremen, den ich schon ernsthaft durchgespielt habe, wie wir nächste Saison den SV Werder tabellarisch hinter uns lassen werden. Hochmut kommt vor den Fall, heißt es ja, ne? Aber wir sind noch nicht gefallen.
Ja, ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich zwischendurch einfach mal auch schon durchgerechnet habe, nicht mehr ob, sondern wann wir aufsteigen. Und das fällt mir nun auch böse auf die Füße. Boris, kannst du Tabellenrechner beim Kicker? Hast du das auch schon mal bedient?
Nee, ich habe das selber ausgerechnet. Ich bin kläglich gescheitert, aber ganz ehrlich, also ich verstehe das natürlich, ich war auch im Stadion und ich war auch, das war schon ein kleiner Dämpfer, aber wenn uns jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir zu diesem Zeitpunkt 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hätten, hätten wir alle Salto-Überschlag gemacht und gesagt, jawohl, das ist doch richtig geil, das sollte dann doch hinhauen. Insofern, ich finde, Grund für Pessimismus ist jetzt noch nicht gegeben. dass irgendwann in der Saison mal irgendwie ein kleine Delle kommt, das ist, war ja zu irgendwie zu erwarten. Dass es jetzt kommt, ist ein bisschen doof, aber ich habe schon Tickets für Hannover, insofern ich bin guter Dinge. Es wird schon.
Ja, ich meine, also mich erinnert das ja so ein bisschen, ich meine, da ist man vielleicht auch einfach gebrandmarkt von vor 2 Jahren, wo wir das ja auch am Ende noch verspielt haben.
Ne? Naja, aber das war ein bisschen anders, oder?
Ja, der Vorsprung war nicht so groß,
ja.
Aber dieses, ich sag mal so, dieses latente Abebben dieser rauschhaften Leistung, das hatte man da auch, fand ich.
Aber es war jetzt ja weniger latent eigentlich, ne? Also wir hatten das Spiel in Karlsruhe, was ich eigentlich gar nicht so schlecht fand. Ich fand, das war ein ordentlicher Auftritt. Die Schiedsrichtergeschichte jetzt mal außen vor gelassen, ist das alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich fand tatsächlich dann aber die Vorstellung gegen Elversberg, das war ja nicht latent bergab, das war ja ein Sprung vom 5-Meter-Turm in ein leeres Becken, ohne Vorplanung, ohne Vorbereitung. Ja, wahrscheinlich auch mit Vorbereitung nicht so günstig, aber damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, vor allem, weil ich hatte... Ich hatte noch kurz vorher gedacht, dass wir das Hinspiel in Elversberg, war meiner Meinung nach die überzeugendste Leistung der ganzen Saison, hatte ich nur im Fernsehen gesehen damals und fand es phasenweise fast langweilig.
Weil es so dominant war, ne? Das war englische Woche, das Ende der englischen Woche und da war Elversberg richtig gut drauf und da war so, oh ja, jetzt Elversberg und auswärts und so wird schwer und so und dann war es aber total überzeugend und jetzt war es ja fast andersrum. Elversberg hat in 6 Spielen 5-mal gar kein Tor erzielt. In den 6 Spielen davor und jetzt kommen die ans Millerntor und erzielen 4 Tore. Und was mich so ein bisschen erschrocken hat bei dem Ganzen, war, dass man Dinge gesehen hat, die man sonst gar nicht kannte von St. Pauli, also unter Fabian Hützeler, weil diese Konteranfälligkeit, das hat man in der letzten Hinrunde gesehen, was weiß ich, in Rostock, auswärts in Rostock oder so. Da hat man diese krasse Konteranfälligkeit gesehen, dass diese Rückverteidigung gar nicht passt. Und wenn Fabian Hürzeler eine Sache durch die Adern fließt, dann ist es halt das Wort Rückverteidigung, würde ich sagen. Und das hat halt so gar nicht gepasst. Jeder lange Ball wurde gefährlich gefühlt. Und das fand ich schon so, dass man dachte so, oh ja, heute läuft hier gar nichts zusammen. Und dann führst du aber trotzdem noch 2-mal, hast sogar eine gute Phase da vor dem 2-1. Und dann bricht aber alles so auseinander und als das 2-2 gefallen war, da war für mich auf der Pressetribüne war auch schon klar, das Ding verlieren wir.
Ja, ey, man weiß nicht, woran es liegt. Also Hauke Wahl hat gefehlt auf jeden Fall, das muss man sagen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaft ihr Cool verloren hat. Also die waren aufgeregter als normalerweise. Die wollten unbedingt, die wollten einen Tick zu doll. Die dachten, okay, wir haben jetzt verliert, jetzt müssen wir wieder so geil abliefern wie bei den Spielen. Bei den anderen Spielen, wo wir vorher verloren haben. Und die waren einfach nicht abgezockt genug. Die waren zu aufgeregt. Das, glaube ich, ich hatte das Gefühl, das war eine Kopfsache bei der Mannschaft.
Ja, die Kopfsache.
Hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck. Mir ist auch aufgefallen, wir haben, glaube ich, das allererste Mal unter Fabian Hürzeler in der ersten Halbzeit mit langen Bällen von hinten rausgespielt.
Boah, habe ich mir extra notiert.
Mal, dass Vasi den Ball irgendwie beim Abstoß lang nach vorne geschlagen hat. Ich glaube, das einzige Mal, dass das bis jetzt passiert ist, war die Schlussphase in Rostock. Ansonsten haben wir sowas noch nie hier gesehen. Und der Trainer hatte ja im Podcast mit uns auch gesagt, dass die Mannschaft das situativ selber entscheidet. Ne? Das heißt, also, es war keine Anweisung von draußen, sondern die waren sich ihrer Sache auf einmal nicht mehr so sicher, wie sie es das ganze Jahr über ungebrochen waren. Das war schon auffällig.
Ja, da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass die sich irgendwie, die haben ja geführt zu dem Zeitpunkt, aber dass die sich irgendwie in die Halbzeit retten wollen. Das hatte ich auch, das habe ich mir auch extra notiert, als ich gesehen habe, Nicola Vasi schlägt flache Abstöße auf einmal lang da irgendwo hin. Das ist natürlich krass. Also, was hat gefehlt? Du hast schon gesagt, Hauke Wahl hat gefehlt. Dem würde ich zustimmen. Total. Also, da hat man richtig gemerkt. Also, manchmal merkt man ja auch erst, wie sehr Spieler fehlen, wenn sie dann mal nicht da sind. Also, wie gut Spieler sind, wenn sie dann mal nicht da sind. Was hat noch gefehlt? Ich persönlich muss ehrlich sagen, an der Person Simon Zoller würde ich das gar nicht festmachen, aber ich habe manchmal das Gefühl, da fehlt noch jemand für vorne, für diesen letzten Punch, dass wenn nämlich sowas ist, steht 2-2, 2-3, dass du nochmal jemanden reinbringst und da nochmal irgendwie so eine Art, auch mental so ein Ruck reingeht, weil du weißt, oh, jetzt kommt nochmal einer, der kann nochmal richtig was reißen. Das hast du halt gar nicht da vorne.
Ja, aber ich meine, wir haben 3 Tore geschossen. Das muss zu Hause ja eigentlich reichen normalerweise, ne? Also ich glaube eher, das Problem war diesmal, finde ich, eher hinten zu oder also ja, wie du schon gesagt hast, Konter und so. Das war ja nie ein Thema diese Saison eigentlich und diesmal ja, war fast jedes Ding drin dann. Das war irgendwie komisch.
Dann kommen wir mal zur Kopfsache. Was muss man denn jetzt machen? So, wir als Hobbypsychologen. Also ich habe mich ja vor 5 Wochen oder so, habe ich mich nach der Schalke-Niederlage, ist das schon 5 Wochen her, vielleicht sogar ein bisschen länger, habe ich mich ja mit dem Sport, mit dem Mentaltrainer unterhalten, dazu auch was veröffentlicht. Und der hat gesagt, es ist total wichtig, dieses von Spiel zu Spiel denken, dass man wirklich im Moment bleibt und nicht denkt, das könnte jetzt passieren und so. Aber ist das überhaupt möglich jetzt noch? Also für mich auf den Rängen ist es gar nicht mehr möglich. Ich kann gar nicht mehr sitzen beim Fußball. Also momentan, wenn St. Pauli spielt. Ich habe jetzt das Auswärtsspiel KSC. Da waren meine Kinder, die sind ja gerade ins Bett gegangen. So, und dann war meine Freundin, war irgendwie, die hat nach 2 Minuten ist die aufgestanden und gegangen, hat gesagt, ich halte das nicht aus neben dir. So, und ich war so, was hältst du nicht aus? Das Fußballspiel halte ich auch schlecht aus. So ungefähr war ich drauf. Aber sie hat gesagt, nein, neben mir, weil ich zu emotional bin dabei. Mm,
ja,
und
klar.
Wenn ich mir vorstelle, dass das auf dem Platz denen auch nur ansatzweise so geht wie mir, dann kann ich auch verstehen, warum man gegen Elversberg verliert.
Ja, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube, so figgerig sind sie dann doch nicht. Ich vertraue da tatsächlich auf unseren Trainer. Ich glaube, der wird die Mannschaft wieder vernünftig einspielen. Ich glaube, wir werden in Hannover so eine ganz ruhige Defensive von hinten aufbauen, ganz lange abwarten, Ball hin und her spielen, Lücke suchen. So ein Spiel werden wir sehen. Gab es ja schon oft. Hat uns ja auch immer gut getan, so solche Spiele. Und ich glaube, genau das werden sie spielen. Super defensiv, also nicht super defensiv, ne? Die stellen sich jetzt nicht hinten rein, aber kontrolliert defensiv spielen.
Das ist übrigens genau das, was Fabian Hützler nach dem Spiel gesagt hat. Der hat gar nicht gesagt, dass das Problem irgendwie die langen Bälle von Elversberg gewesen sind, sondern er sagt, das Problem fing vorher an, dass wir zu hektisch aufgebaut haben und zu schnell die Geduld verloren haben und dann zu schnell, die haben ja so gespielt, also Elversberg hat ja mit einer Mittelfeldraute gespielt, das heißt so total konzentriert im Zentrum und das heißt, die müssen immer ganz krass auf eine Seite rüberschieben, wenn sie dann pressen wollen und wenn die dann auf einer Seite rüber sind, dann ist das Ziel, so schnell wie möglich auf die andere Seite zu kommen und da hat Fabian Hützler gesagt, da ist das Problem gewesen, dass man zu hektisch sich auf eine Seite festgelegt hat und dann nicht nochmal den Weg zurückgesucht hat, sondern dann mit dem Kopf durch die Wand wollte und dann, jetzt kommen wir wieder zu den langen Bällen, dann, sagte er, ist man auch total anfällig für die Restverteidigung. Also dann passt die auch nicht, die Positionierung da.
Ja.
Und das ist tatsächlich deswegen der Ansatz, das ist auch, glaube ich, hundertprozentig, dass das genau das Ziel ist, dass man da sagt, so, wir nehmen uns vor, noch einen Tick ruhiger zu sein, als wir sowieso schon wollen, noch einen Tick geduldiger. Ja. Weil das auch schon gegen den KSC ist, das 2-1, ist ja auch genau dadurch gefallen, dass der Pass von Adam Zsigała, der war nicht gut. Fabian Hürzler hat danach aber gesagt, der war auch nicht gut, weil er gespielt wurde in einem Moment, wo der noch gar nicht nach vorne gespielt werden sollte.
Ja.
So, und da passte das dann auch nicht mit der Rückverteidigung. KSC hat das dann auch super ausgespielt, wie Elversberg übrigens auch. Aber das fand ich halt spannend, dass diese Geduld verloren gegangen ist, obwohl man ja eigentlich sagen könnte, ey, die können sich ja total sicher sein, dass die ihr Spiel durchziehen, weil die haben das die 26 Spiele davor, wenn man jetzt mal Schalke ausklammert, eigentlich fast immer geschafft, bis auf Phasen, diese Ruhe da zu haben und dass man das dann gegen Elversberg, vor allem in der ersten Halbzeit, nicht schafft, das hat mich schon gewundert. Weil da war ja gar kein Druck, ne? Wenn die 0-2 hinten liegen, okay, dann hast du vielleicht nicht mehr die Ruhe, um nochmal und nochmal hinten rum zu spielen. Aber wenn es 0-0 steht, dann...
Aber Elversberg hat auch gut gestanden, ne? Also, keine Ahnung, du warst ja wahrscheinlich, oder ihr beide wart ja wahrscheinlich auf der Tribüne und könnt dann vielleicht noch sehen, wie verschoben wird. Ich stand in der Südkurve und habe nach den ersten 5 Minuten schon gedacht, wow, das ist wie eine gelbe Wand, die da vor uns steht. Wo will man da denn rumspielen? Wieso funktioniert das nicht? Haben die zweimal mehr auf dem Platz? Ich habe mich auch gefragt, liegt das an dieser Trikotfarbe? Es war ja wirklich, du hattest so eine Signalwand vor dir, wo du dachtest, da ist keine Lücke zu sehen. Ich wüsste auch nicht, was ich machen sollte.
Ja, das kommt durch dieses krasse Verschieben, ne? Also, dass sie so krass einen Raum dann zuschieben mit dieser Mittelfeldraute, dass sie ganz krass auf eine Seite schieben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du dann schnell verlagerst, schnell in die Verlagerung.
Ich hatte aber auch das Gefühl, dass diese Diagonalpässe, die ja killermäßig sind oft bei uns, die gab es nur am Anfang. Also am Anfang,
genau.
Die kamen auch an und irgendwann war Schluss damit. Das habe ich gar nicht begriffen, warum da das nicht weiter passiert ist. Das konnte ich nicht
Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich kann es mir auch nicht herleiten. Und so eine Dynamik, die so ein Spiel dann auch annimmt,
ja,
ist halt auch schwierig, ne? Also ich denke halt auch, wenn du dieses 2-1, davor war ja eine gute Phase, wenn du das eine Minute länger hältst, dann sieht das ganz anders aus.
Das, ne? Glaube ich auch,
ja. Dass die halt dann irgendwie, was war das, keine 30 Sekunden nach Wiederanpfiff, da gleich wieder treffen, tat natürlich besonders weh.
Aber es hatte sich abgezeichnet. Ja, also ich glaube nicht, dass das anders ausgesehen hätte, wenn das eine Minute oder ne, wenn wir ein bisschen ruhiger wieder angefangen hätten. Ich glaube nicht, dass das Spiel dann gekippt wäre. Das war ein Spiel, ich finde, wo du 90 Minuten lang nicht das Gefühl hattest, du kannst dieses Spiel gewinnen.
Aber ich finde, man hat es danach umso mehr gemerkt. Also ich finde, da ist das 2-2 gefallen und du hast den Spielern auf dem Platz angesehen, du hast auch im Stadion gemerkt, heute, dass alle das Gefühl haben, okay, scheiße, heute ist irgendwie ein Griff ins Klo.
Ja.
Was auch ein Griff ins Klo war, oder besser gesagt, ein Bruch des Wadenbeins, Philipp Treu erlebt.
Wie ist das eigentlich passiert? Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, ich habe das nochmal versucht nachzuvollziehen am TV-Bild danach. Der hat in der zweiten Minute oder so, ist vom Eckball ein Abpraller und den will er Volley nehmen. Mit dem rechten Bein aber. Und schießt dann und ganz genau habe ich das nicht sehen können, ob er dann direkt beim Schuss mit dem rechten Bein zusammenzuckt oder das danach beim Auftreten wieder passiert.
Also hat er sich selbst, also
ja,
ohne
genau,
Gegner
einwirken. Ohne Gegner einwirken. Ich glaube, wahrscheinlich ist er falsch aufgekommen und dann hat er gehumpelt und dann ging es aber einigermaßen, hat er versucht, das rauszulaufen und dann die erste Umschaltaktion von Elversberg, die natürlich auch gleich fast gefährlich wurde, da hat er einen Sprint angezogen und dann hast du sofort gesehen, okay, da geht gar nichts bei dem. So, ne? Der war auch, ich habe das auf der Haupttribüne gesehen, dann aber auf der Pressetribüne, der war auch, das hast du auch sofort ihm selber angesehen.
Ja, wir haben auch gesagt, ja, schade, das war's für die Saison.
Genau, das hat man sofort gemerkt, ja. Das wusste er wahrscheinlich auch selber sofort und so und ja, super ätzend. Weil der, also ich habe ja vor der Saison, habe ich mich schon festgelegt, das wird Elias Hart, der absolute Senkrechtstarter. Philipp Treu hat mich so dermaßen überrascht, der ist so gut und gerade für diese Position, Schienenposition, die so ein bisschen reinrückt, ich glaube, das wird später mal ein richtig guter Sechser, ein richtig guter zentraler Mittelfeldspieler, der hat so eine krasse Entwicklung gemacht und das ist echt richtig bitter.
Voll.
Ja, wollen wir es hoffen, gute Besserung auf jeden Fall an dieser Stelle.
Genau.
Aber was tun wir jetzt? Also jetzt haben wir genau die Situation, vor der man zu Saisonbeginn Angst haben musste, was passiert, wenn sich einer der Außenverteidiger was tut? Jetzt haben wir nämlich nur noch ganze 2 im Kader für 2 Positionen. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, ne? Aber es sind noch 5 Spiele. Wenn da jetzt noch was passiert, was machen wir? Wen kann man da noch hinstellen?
Genau, also zum einen, Luca Günther hat ja einen Profivertrag unterschrieben vor der Saison. Ist aber ein klarer Rechtsverteidiger. Erik da Silva hat in Nürnberg, ist er ja als Linksverteidiger auch reingekommen tatsächlich. Ist aber eigentlich auch mehr auf rechts zu Hause. Ich würde die These aufstellen, dass das Schweizer Taschenmesser, a.k.a. Connor Metcalf, auch linke Schiene spielen kann. Der hat, glaube ich, in Freiburg letzte Saison DFB-Pokal, hat er mal rechte Schiene gespielt.
Ja.
Und das hat er richtig gut gemacht.
Ja, wir hoffen, dass das nicht möglich, nicht nötig sein wird.
Was sagt denn dein linker Fußball?
Mein linker, damit ich nicht umkippe. Aber nee, es stimmt gar nicht. Ich habe natürlich nie auf irgendeinem Niveau Fußball gespielt, außer im Käfig und so. Habe ich auch schon mit links ein paar Tore gemacht, aber eher Gewaltschüsse, als dass es technisch versiert gewesen wäre.
Da sind wir gespannt, beziehungsweise wollen das gar nicht erleben, was da passiert, wenn da es noch weitere Ausfälle gibt. Grundsätzlich habe ich aber auch überlegt, und allein das ist schon ein Problem. Ich meine, egal ob Philipp Treu oder Lars Ritzka oder teilweise ja auch mal Manu Sayakas auf der Bank waren, die sind auch immer eingewechselt worden. Ne? Diese Schienenposition ist halt auch eine, die echt viel verlangt, vor allem im Spiel des FC St. Pauli. Das heißt, also du brauchst da auch Leute. Also da müssen wir, werden wir natürlich genau drauf achten und da muss man echt, kann man echt gespannt sein, wie da die Lösung gefunden werden. Und
ja. Ich meine, Ritzka ist ja super, ne? Also das muss man ja sagen, finde ich. Insofern ist das ist ja schon mal geil, dass wir da jemanden haben, der wirklich auch sehr, sehr gut ist auf der Position.
Ja, voll gut.
Und auch viel besser geworden ist noch.
Ja.
Also
ja,
ich finde, der hat sich halt auch total entwickelt. Defensiv sowieso schon immer eine Wand gewesen und aber auch seine Vorstöße. Ich finde, der bewegt sich ganz schön klug vorne inzwischen. Gerade Zusammenspiel mit außen mit Elias Saad finde ich teilweise sogar etwas besser als mit Philipp Treu. Was vielleicht auch daran liegt, dass Philipp Treu Rechtsfuß ist, dass die nicht so gut zusammenspielen können. Aber ich habe was vorbereitet für euch. Und zwar spielen wir jetzt das Millerton-Orakel.
Wow.
Ich habe hier kleine Zettelchen für euch. Ich mache das mal direkt vor dem Mikro, damit man auch schön hört, dass hier jetzt Zettel verteilt werden.
Real.
Pass auf, wir machen das jetzt wie folgt. Ich habe euch ausgedruckt auf einem Zettel die aktuelle Tabelle bis Platz 6 und das Restprogramm bis Platz 6. Und wir werden jetzt einmal anhand des Restprogramms zumindest in der Runde, zumindest antippen, ganz vorsichtig, ob im Zweifel sogar unter die Optimisten unter uns würden sogar sagen, wann der FC St. Pauli aussteigt. Boris, du kannst ja mal vorlesen, wie die Tabelle aussieht. Stand Dienstag.
Ja, Kiel auf dem ersten, St. Pauli auf dem zweiten, Düsseldorf ist 3, HSV ist 4, Hannover 5 und die Hertha überraschenderweise auf dem 6.
Ja, die Frage ist, Hertha hat die letzten zwei Spiele gewonnen. Die Frage ist, eigentlich schon ein bisschen unfair fast, dass ich Hannover und Hertha reingenommen habe, weil die sind mit 44 und 45 Punkten vom FC St. Pauli auf jeden Fall richtig weit weg mit 12 und 13 Punkten. Das heißt, da müsste St. Pauli im Fall von Hertha alles verlieren.
Und die alles gewinnen, ne?
Und die alles gewinnen. Wer die Hertha in diesem Jahr schon genauer verfolgt hat, der kann sich sicher sein, die werden nicht alles gewinnen, sind aber tatsächlich offensiv natürlich echt eine richtige Bank. Also die sind offensiv auf jeden Fall stark. Hannover 96 ist quasi sowas wie der, die haben auf jeden Fall, die werden sich richtig drüber ärgern, wie sie die letzten Spiele gespielt haben, weil die haben genauso wie Düsseldorf und Holstein Kiel die letzten fünf Spiele nicht verloren, aber davon auch nur eins gewonnen und viermal unentschieden gespielt. Und während Kiel und Düsseldorf alle fünf Spiele gewonnen haben zuletzt, also die haben eine richtige Serie gestartet. Und dann müssen wir mal schauen und tippen das mal durch. Und Sven, ich fange mal an mit dir. Du kannst dich ja mal mit dem Restprogramm, oder wir, pass auf, du kriegst erstmal Hertha und Hannover als Restprogramm und kannst mal gucken, was und du
meine von Lieblingsclubs.
Ja, deine Lieblingsclubs. Grüße an die Frösche.
Alle mit H.
und du kannst mal das Restprogramm von Hertha BSC auseinandernehmen.
Lohnt ja eigentlich nicht. Bei den Freunden in Karlsruhe gibt es einen Punkt wahrscheinlich. Gegen Hannover gibt es einen Punkt. Die spielen ja nur noch unentschieden. In Elversberg werden sie dann verlieren. Da müssen wir eigentlich nicht weiterreden. Dann können sie jetzt am Ende gegen Kaiserslautern und Osnabrück noch gewinnen.
Genau, das ist natürlich auch die Sache. Also Platz 5 und 6 sind hier mit dabei. Aber die spielen dann auch gegeneinander am 30. Spieltag. Hertha bei Hannover.
So, dann rechnen wir mal. Im besten Fall holen sie noch, bla bla bla, was habe ich gesagt? 1, 2, 8 Punkte. Landen bei 52. Und tschüss.
Und tschüss. Das würde jetzt, 52 Punkte würden jetzt zu Platz 3 reichen. Gut, Boris, dann schauen wir mal. Das ist schon ein Vorgriff auf Platz 2, aber dann schauen wir mal auf Hannover 96.
Ja. Ja, spielen natürlich gegen uns noch. Da hoffe ich doch sehr stark, dass wir da 3 Punkte holen. Gegen Hertha, schwierig. Das ist echt. Gewinnen sie. Gegen Paderborn verlieren sie. Karlsruhe unentschieden und gegen Kiel verlieren sie auch.
Ja, ich meine, das ist halt das Ding, ne, dass die zum Restprogramm von Holstein Kiel kommen wir gleich noch, aber das ist natürlich das
Ding. Ein harter Brocken, den sie da haben.
Ja, ich meine, da ist nichts einfach von. Die sind alle fünf Teams, St. Pauli, Hertha, Paderborn, KSC und Kiel sind alle oben. Also dir würde man fast sagen, Hannover hat das schwerste Restprogramm von allen. Wobei es natürlich die Frage ist, was ist eigentlich schwerer, am 33. Spieltag gegen Karlsruhe zu spielen, für die es um gar nichts mehr geht. Oder am 33. Spieltag gegen Kaiserslautern spielen, für die es wahrscheinlich noch um richtig was geht.
Ich sag jetzt einfach mal, an den letzten fünf Spieltagen gibt es keine einfachen oder leichten oder schweren Gegner mehr. Also die letzten Jahre war es doch immer so, im Aufstiegsrennen der zweiten Liga war es am Ende das sogenannte Schneckenrennen, hat man gesehen. Wir haben jetzt am Wochenende völlig unerwartet gegen Elversberg verloren. Und keine Ahnung, gegen wen Kiel jetzt hier immer gespielt hat, aber die gewinnen jetzt. Also ich finde, wir können die Prognose damit einstellen, aber gut, wir machen einfach weiter. Entschuldige bitte für diesen Exkurs.
Wir haben das jetzt einmal.
Ich glaube aber, die eigenen Nerven spielen eine viel größere Rolle als der jeweilige Gegner an den Spieltagen.
Sven hat die Hertha abgesägt, Boris hat Hannover abgesägt. Dann säge ich jetzt den HSV ab, okay?
Bitte.
Okay, also der HSV spielt nächsten Samstagabend, nehmt euch nichts vor, zu Hause gegen Holstein Kiel. Wenn ich mich recht entsinne, dann hat der HSV zu Hause gegen Kiel, wenn überhaupt, mal einen Punkt geholt, aber eigentlich gab es immer richtig auf die Mütze. Und das ist angesichts von 3 Punkten Rückstand auf Fortuna Düsseldorf, nämlich sie haben 49 Punkte, Fortuna Düsseldorf auf Platz 3 52 Punkte, könnte das schon echt, echt arg werden.
Aber was wünscht man sich denn als Fan, ist die Frage, ne? Also natürlich ein Unentschieden am besten, klar. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, was würdest du sagen? Würdest du wollen, dass Kiel gewinnt oder der HSV?
Also ich würde schon. Also, ja, du hast, ist eine sehr gute Frage, weil, verdammt nochmal, ich will diese komische Radkappe, die will ich schon gerne auch haben, ne? Die will ich irgendwann mal im Vereinsmuseum sehen. Das wäre schon ganz geil, wenn da so eine Vitrine ist und dann so beleuchtet, so eine, diese Radkappe, das fände ich schon ganz schön cool. Ich weiß gar nicht, kriegt man dann die jedes Mal geschenkt oder ist das doch eine Replik, die man dann sich ins Museum stellen darf, oder?
Also zumindest in der ersten Liga, wie ist es in der zweiten, vielleicht gibt es auch jedes Jahr eine neue, das weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Ja, wir haben das Ding halt noch nie gewonnen, deswegen mussten wir uns damit nicht befassen.
In Köln haben wir es mal gesehen, am letzten Spieltag.
Da. Köln haben wir es mal gesehen. Ich habe mal die Meisterschale gesehen im Stadion. Ich war nämlich 2001 bei HSV gegen Bayern im Volkspark, als die Bayern in der letzten, in der Nachspielzeit.
Ja, mit dem Freistoß im 16er, ne?
Ja, genau. Alter, war ich am Bayernblock? Da war gut was los. Das war ganz angenehm.
Aber ich habe dich unterbrochen. Du wolltest ja.
Es war eine schöne Erinnerung. Also HSV Bayern, das war eine schöne Erinnerung. Also da fand ich ganz gut.
Aber es ist ein guter Punkt auf jeden Fall.
Ja, genau. Also ich will die Felge auf jeden Fall gewinnen.
Also willst du das? Dann sagst du ja, dass HSV gewinnen muss.
Nein, mit Kiel habe ich noch was anderes vor. Okay. Da kommen wir später zu.
Bin gespannt.
Ja, also ich hege Sympathien für Holstein Kiel in diesem Spiel, muss ich dazu sagen. Und vielleicht, weil ich ihren Fußball auch ganz gerne mag, aber sonst bleibt da nicht mehr viel über.
Ja.
Und glaube auch, dass von den Systemen, von den Spielanlagen her, dass Holstein Kiel Stärken genau zu den Schwächen vom HSV passen. Und könnte mir gut vorstellen deshalb, dass das für viele Rauten ein sehr, sehr bitterer Samstagabend werden
kann. Okay.
Ja. Und dann spielt der HSV auswärts in Braunschweig.
Was auch krass ist.
Ja, in Braunschweig spielen sowieso immer scheiße, also sowieso wegen der Laufbahn, aber auch weil Braunschweig echt eine gute Rückrunde spielt, echt unangenehm sind und die stecken ja auch echt noch knietief in der Abstiegsscheiße und deshalb wird das auch alles andere als einfach und dann kommt es natürlich zum Clash of the Titans. Dann kommt der ruhmreiche FC St. Pauli, gibt sich die Ehre, Herrscher der sieben Meere. Da müssen wir jetzt drüber sprechen, weil ich habe mir hier vorgenommen, dass wir das einmal durchorakeln. Das heißt, wir müssen jetzt über das Derby sprechen. Sven, hast du ein Ticket bekommen?
Ich bin im Urlaub.
Ach, scheiße. gerne habe ich das Salz noch in die Wunde gestreut. Stimmt, ich wusste ja, dass du im Urlaub bist. Grüß mir die spanische Sonne.
Ich lasse meinen Platz solidarisch frei und weiß, dass ihn jemand einnehmen wird. Der oder die es sicherlich verdient. Und glaube, dass der oder diejenige, die meinen Platz da einnimmt, den letzten Dosenöffner der Saison sehen wird. Wir werden da klar das Ding nach Hause reiten. Ich sag mal 3-0.
Boris?
Es ist so schrecklich. Ich freue mich natürlich auch auf das Spiel und ich bin eher ein bisschen bei mir selber, wie ich das aushalten soll, dieses Spiel. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich habe auch gar keine Ahnung.
Weil das ist wirklich einfach zu heftig. Es könnte ja wirklich ein historisches Spiel werden. Also der Aufstieg könnte beim HSV passieren. So, wenn das passiert, das wäre einfach zu krass. Also so fast, dass ich so fast ein bisschen Mitleid hätte mit den HSV-Fans, aber auch nur fast. Und ich glaube auch, wir gewinnen da. Ich glaube nicht, dass wir 3-0 gewinnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir so ein spätes 2-1 oder so machen.
Oh, so richtig dreckig.
Ja.
Wenn wir da wirklich aufsteigen, dann wäre das Game auch so ein bisschen durchgespielt, oder?
Ja, ja.
Oder?
Dann geht nicht mehr, ne?
Vielleicht wäre das gar nicht so gut.
Genau, es gibt ja diese Sachen, genau, wo willst du noch hin? Hier?
Nach Europa natürlich.
Ja, völlig logisch. Völlig
klar. Das ist so eine Frage.
Das ist, also wenn du, ich sag mal so, ich stelle mal, also eigentlich müsste die DFL da so umgehen mit diesem Spiel und sagen, wer das gewinnt, qualifiziert sich direkt
für die Champions League.
Naja, komm, so vermessen wollen wir nicht sein. Ich würde auch die Euroleague nehmen. Das wäre auch okay. Aber es ist natürlich schon so, dass man den, sollte es sie denn gegeben haben, den DrehbuchautorInnen der DFL bei der Erstellung des Spielplans, den muss man eigentlich schon seit Wochen, weil man sieht ja schon seit Wochen am Horizont, worauf das zuläuft, den muss man schon jetzt gratulieren und sagen, das habt ihr gut gemacht. Ich wage mal die These und würde sagen, das wird, wenn das tatsächlich auch die jetzige Tabellensituation noch ähnlich ist, dann wird das wahrscheinlich eines der am meisten geschauten Zweitligaspiele aller Zeiten werden.
Das kann gut sein, ja.
Gibt es da irgendwelche Zahlen, wie viele Tickets hätten verkauft werden können? Sowas,
also ich habe ja beim FC St. Pauli nachgefragt, weil ich mich mit dem Ticketvergabeprozess befasst habe. Und die haben gesagt, dass für die Mitglieder, also als sich die Mitglieder um Tickets bewerben konnten, gab es 24.000 Geräte, die zeitgleich eingeloggt waren für die Tickets. Da sind natürlich nicht drin, die Auswärtsdauerkarten sind natürlich nicht drin. viele, die es über den Fanladen versucht haben und viele, die gesagt haben, oh, ich habe sowieso keine Chance, ich versuche das irgendwie anders oder Werktag, Dienstag, 11 Uhr, sorry, ich habe anderes zu tun. Die sind natürlich nicht drin, aber es sind halt 24.000. Beim HSV sind es, glaube ich, ein paar mehr gewesen, da hatte ich auch irgendwie eine Zahl gelesen, aber wirklich nur ein paar klitzekleine mehr. Aber ja, da hätte man auf jeden Fall das Stadion im sechsstelligen Bereich füllen können. Werden wir nicht. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich das, was du sagst, Boris, ich aufsteigen beim HSV, zeitgleich dafür zu sorgen, dass der HSV nicht aufsteigen kann, das wäre natürlich so dieses kleine i-Tüpfelchen. Ich fände es fast schon ein bisschen zu kitschig.
Ja, es ist, weiß ich nicht. Aber ich will mich da, ich habe auch ein bisschen Angst, mich in dem Gedanken zu suhlen, weil...
Dann steigen wir gegen Rostock auf und ärgern uns.
Mir ist egal, von mir aus können wir am letzten Tag gegen Wiesbaden aufsteigen. Hauptsache es funktioniert. Ich muss nicht beim HSV aufsteigen. Es reicht mir, wenn wir da... Ich würde so ein Unentschieden nehmen, wenn ich weiß, wir steigen am Ende auf. Das muss ich sagen. Also es gibt ja viele, die einen Derby-Sieg über einen Aufstieg stellen. So verwegen wäre ich nicht.
Das ist die richtige Einstellung. Sag ich jetzt. Hätte ich vor zwei Wochen anders gesehen. Aber so demütig und gedemütigt sitzen wir jetzt hier in dieser Besenkammer.
In dieser Besenkammer, ja. Man zieht sich zurück und träumt die Aufstiegsfantasien in kleinen Kabuffs. Genau. Ja, das ist natürlich, also das Spiel, das hat natürlich auf jeden Fall, versprüht das schon seit Wochen eine Energie.
Ich finde es auch krass, dass sie das auf dem Freitag
Ja, aber es ging ja nicht anders, weil am Sonntag ist Marathon,
genau.
Ach nee, das war gegen Rostock.
Nee, das ist Rostock, genau.
Das war gegen Rostock, ja. Sonntag ist gegen Rostock Marathon. Ja, aber ich glaube, das war irgendwie die letzten 5 Male war das schon
ein
Freitagsspiel.
Ja, es ist ja auch ein bisschen entspannter geworden, muss man sagen. Also ich dachte, das letzte Derby, da war ich... War das das letzte? Nee, das letzte Auswärtsderby. Da lag ich mit Corona zu Hause. Einige von meinen Jungs waren danach noch an dieser HSV-Kneipe da auf dem Weg zurück vom Stadion. Und da standen dann wirklich ein Haufen St. Pauli-Fans mit HSVern in friedlicher Koexistenz und haben Bier getrunken. Das wäre vor einigen Jahren auf jeden Fall nicht möglich gewesen. Das fand ich ganz...
Du meinst da Richtung...
Wenn man durch den Wald durchgeht,
ist
irgendwo, da ist doch so eine
Brutzelecke oder wie auch immer das
keine Ahnung, wie das heißt.
Oder so ähnlich.
Ja,
Brutzelecke. Ja. Alle wissen, was gemeint ist.
Bis auf zwei, die haben sich dann in die Fresse gegeben und alle anderen standen wohl angeblich kopfschüttelnd drumherum, haben gedacht, das wäre jetzt völlig überflüssig gewesen, aber gut.
Ja, stimmt. Da haben wir jetzt auch noch mit Getränken versorgt. Aber ich würde schon sagen, also ich glaube, es ist jetzt einfach ein bisschen entspannter geworden nach all den Jahren, so was die akute Angespanntheit rund ums Spiel angeht, so, ne? Und die für Ordnung zuständigen haben, glaube ich, ganz gute Erfahrungen damit gemacht, das Freitagabends zu machen, weil dann ist das Wochenende wenigstens Ruhe im Karton so.
Ja, so, ja, okay.
Ne? Aber ja, aber so insgesamt, glaube ich, die außerhalb der Spieltage ist da immer noch eine unangenehme Dynamik zwischen den Fanszenen. Aber hast du recht, an dieser Hütte kann man durchaus ein Bier trinken, finde ich auch gut. Super.
Ja, also nehmen wir auf jeden Fall so mit. Ich habe jetzt noch keinen Tipp abgegeben und ich wollte mich auch drum rumwinden und jetzt bringe ich mich selber wieder ins Spiel. Ich glaube auch, dass wir beim HSV gewinnen. Und weiß aber noch, wie das mir letztes Jahr erging, da in dieser Schüssel, in dieser größten, schlechtesten Disco Deutschlands. Zitat von Wolf Schmidt vom AFM-Radio, lauteste, schlechteste Disco Deutschlands, hat er immer mal gesagt. Und das tat schon richtig weh, da zu verlieren.
Ja.
Da war ich auch komplett alle danach, da habe ich es nicht mal mehr geschafft, Tim Walter eine Frage zu stellen, aber da wäre auch nur eine Scheißfrage bei rumgekommen. Und das Wort Scheiße wäre auch in der Frage drin gewesen wahrscheinlich.
Finden Sie das hier alles so scheiße wie ich?
Genau. Warum ist das hier eigentlich so scheiße? Naja, der HSV spielt nach dem Derby gegen den FC St. Pauli noch beim SC Paderborn am 33. Spieltag. Und jetzt gerade, wo ich das laut ausgesprochen habe, bin ich am Überlegen, hat der HSV nicht schon mal am 33. Spieltag bei Paderborn gespielt und da verloren und dadurch ist Paderborn aufgestiegen? Oder zumindest am HSV vorbeigezogen?
Da kann ich dir nicht helfen. Also so ein krasses... Erinnerungsvermögen an einzelne Spiele habe ich leider nicht.
Also dafür werde ich natürlich die Pause, die wir hier machen, weil es in diesem Kabuff, ich merke das schon, es wird ein bisschen wärmer. Ihr könnt euch vorstellen, dass ja was zum Hören ist und nicht unbedingt zum Gucken, kann ich sagen, Boris ist noch komplett gekleidet.
Ja, ja, aber
auch mit Mütze.
Ja, so warm ist ja noch nicht. Ich hatte aber schon vor, die Hose noch auszuziehen im Laufe des Podcasts. Aber das hätte ich auch gemacht, wenn es kalt gewesen wäre. Also, das ist eigentlich Standard.
Also in meiner Erinnerung spielt der HSV am letzten Spieltag immer gegen Sandhausen, zu Hause oder auswärts. Das ist das, was bei mir sich so eingebrannt
hat. Die heißen nur Nürnberg dieses Mal.
Ach so, okay. Ja, aber da werden sie gewinnen. Das wird man, denke ich, dass der HSV bei Nürnberg, weil Nürnberg reißt ja gar nichts mehr gerade.
Nee, die sind irgendwie durch, ne? Aber die haben auch schon
weg ist halt gar nichts mehr.
Aber die haben ja auch, was haben die jetzt, 39 Punkte oder so? Die sind ja, da ist ja... oben, unten egal eigentlich schon. Das ist, die lassen das austrudeln und genau, werden noch hoffen, dass sie, also ich würde so jemanden wie Shan Usu, den würde ich wahrscheinlich schon nicht mehr spielen lassen, damit der auch noch den Wert, den Marktwert, den er hat, damit er das auch einbringt.
Ach so, meinst du, okay.
Sich nicht mehr schwer verletzt, ja. So ungefähr. Nein, das ist natürlich, solche Gedankenspiele stellt man natürlich nicht an, aber das ist natürlich so ein Must-Win für den HSV und auch, wenn man sich anschaut, davor ist Kiel auswärts bei abstiegsbedrohten Braunschweigern gegen den FC St. Pauli und bei Paderborn, die ja auch gut kicken können, wie wir selber festgestellt haben, ist natürlich das Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg am 34. Spieltag. Vermutlich die leichteste Partie, Sven, du hast aber natürlich schon gesagt, es ist egal, wer da auf dem Platz steht, es gibt keine leichten Partien mehr. Und damit gehen wir zu Fortuna Düsseldorf.
Und du zeigst in meine Richtung. Ich soll
genau, ich zeige in deine Richtung.
So, Düsseldorf hat jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen, richtig?
So sieht's aus.
So, gehen wir schon mal davon aus. 10 in Spielfolge können sie nicht gewinnen. Das ist nicht möglich. Das ist technisch nicht möglich. So, dann. Oh, Fürth ist natürlich einfach zu Hause jetzt. Und da haben wir den Punkt schon. Ist zu einfach. Da spielt der Kopf jetzt eine Rolle. Wird verloren gegen Fürth. Auf Schalke wird gewonnen.
Meinst du? Ich glaube, Schalke ist jetzt. Die kommen jetzt gerade ins Laufen. Die haben jetzt gerade seit der Drexler da seinen Schokopudding, Schokoshake. Seit der rausgeflogen ist auf der Kabine da, seit der Schokoshake raus ist aus der Kabine, da läuft das jetzt.
Die Story habe ich gar nicht mitgeschnitten.
Bitte, was? Hast du die mitgekriegt?
Nur so am Rande,
nein,
dass
jemand Leute,
rausgeflogen ist. Aber
der hat sein, oh, der, also der Baumgartel, der war ja der hier nach dem
der Hinspiel. Der HSV-Trainer, oder?
Ja. Der Baumgartel, der ist ja zur U23 zum zweiten Mal verbannt worden, weil der einfach, naja, laut dem zweiten Trainer in Folge keine Leistung bringt. Und jetzt ist aber der Dominik Drexler, der wurde auch suspendiert. Ich glaube, der ist jetzt schon wieder drin. Der wurde irgendwie nur für eine Woche suspendiert, weil man kriegt ja tatsächlich alles mit aus der Schalke-Kabine und sowieso alles und wie viel Prämien die noch erhalten sollten und so, weil er einen Schokoshake durch die Kabine geworfen haben soll. Und dabei ist natürlich allerlei Schokoshake überall hingekommen.
Warum denn?
Ja, weiß ich nicht.
Weiß man nicht.
Wahrscheinlich, weil er...
Wurde nicht korportiert.
Ja, genau.
Weil sie gerade im Aufwind sind.
Der ganz genau habe ich es nicht verfolgt.
War besoffen.
Weil ich dachte, dass Johnny heute da ist und er natürlich diesen Gossip, den hätte er natürlich minutiös aufdröseln können. Ja. Ist jetzt leider nicht dabei. Das heißt, ich muss euch das so mit so Halbwissen erzählen. Aber es ist auf jeden Fall die sogenannte Schokoshake-Affäre gewesen, die dazu geführt hat, dass Dominik Drexler suspendiert war. Und siehe da, sie haben gewonnen. Das letzte Spiel. Das heißt, man könnte sagen, danke, lieber Dominik Drexler, für die Schokoshake-Affäre. Und deswegen würde ich behaupten, Fortuna Düsseldorf bei Schalke 04.
Wird schwierig?
Das wird ganz schön schwierig.
Aber Schalke ist Schalke, ne? Und Schalke wird es bis zum Ende spannend machen. Egal, welche Shakes da durch die Gegend fliegen, in welcher Trainer an der Seitenlinie steht, die werden es bis zum Ende irgendwie spannend machen, weil die haben es nicht drauf. Oder die haben es schon irgendwie drauf. Die sind unterhaltsam. Tut mir auch leid für die Leute da. Aber das wird bis zum Ende spannend werden. Also die verlieren das Spiel. Mhm. So, dann spielt Düsseldorf zu Hause gegen Nürnberg. Ja, Nürnberg haben wir schon gesagt, die sind irgendwie tatsächlich durch. Da wird gewonnen. Dann haben sie 6 Punkte geholt. Oh, dann geht's nach Kiel. Da krampft man sich noch einen Punkt zusammen. Sind 7 Punkte. Und
aber
am
das
Ende
ist natürlich auch krass, dass die alle noch gegeneinander spielen. Ne? Das ist irgendwie irre.
Dann spielen sie schon alle automatisch für uns, ne?
Ja, auf jeden Fall. So oder
also
so.
33. Spieltag Düsseldorf bei Holstein Kiel ist natürlich... Ist echt ein Brett. Für beide.
Ja.
Kann man nicht anders sagen. Also diese
das ist auch fast egal, wer gewinnt.
Genau. Diese 10-Siege-Serie von beiden, die möglich ist, ab jetzt noch, die wird ja auf gar keinen Fall, hau das für beide hin. So kann man es ja schon mal sagen.
Aber Leute, wir haben jetzt Kiel, kommt zum Schluss, ne? Ich habe aber schon mal eben hochgelinst. Die werden dann durch sein. Die sind dann besoffen. Das sind 3 safe Punkte für Düsseldorf dann. stelle ich gerade fest. Das ist natürlich scheiße.
Kennt ihr diese Werbung da in Kiel im Stadion? Das habe ich jetzt gerade gehört. Da ist dann so eine Stimme, da ist eine Stadionwerbung für die Stadionwurst da.
Ja.
Da ist dann, da sagt dann so eine Stimme, wenn man eine Dose Spinat kurz vor dem Verzehr durch eine Bratwurst ersetzt, dann wird es richtig lecker.
Alter. Das, uiuiui, hier war 80er auch.
Ja. Aber dann, du gehst ja davon aus, dass die vorher alles gewinnen, Kiel, ne? Dann in dem Falle.
Viel, ja.
So. Beim HSV, da gehen wir, glaube ich, alle
haben
von
wir ja
aus,
schon abgehakt,
oder?
Ja. Na gut.
Ich spring noch nicht
gehen
zu Kiel, bleiben wir erst
systematisch an.
Lass mir erstmal, also, gucken wir erstmal Fortuna zu Ende.
Magdeburg ja. Besprechen wir gar nicht mehr, ne? Okay.
Nee, Magdeburg zu Hause, Fortuna zu Hause gegen.
Reines Nervenspiel.
Sowieso.
Aber wirklich, ohne Scheiß, ja. Magdeburg hat doch, war doch viele Überraschungen, für viele Überraschungen gut diese Saison.
Ja.
Dass die dann mal Düsseldorf zu Hause schlagen aus Versehen, weil die auch nichts mehr, weil die durch sind und weil irgendwie. Vielleicht durch sind und weil die dann nichts zu verlieren haben und dann locker auftribbeln können. Wer weiß.
Absolut möglich. Aber auch absolut möglich, dass es für die noch um alles geht, ne? So wie das da unten läuft.
Ja,
das
stimmt. Genau. Wer gegen 10 HSV bei 2-0 Führung das nicht zu Ende bringt, der.
Oh, Alter. Da war der Torwart da auch in der letzten Situation. Was ist denn da los?
Ja, tut ganz schön weh. Das bitte nicht in Düsseldorf nochmal machen, lieber Herr.
Bitte Reimann. Lassen.
Genau, also Fortuna, jetzt zählen wir mal zusammen. Du hast gesagt, gegen Fürth verlieren sie, weil es ist zu einfach. Gegen Schalke gewinnen sie, macht 3 Punkte. Gegen Nürnberg gewinnen sie, macht 6 Punkte.
Kiel. In Kiel? 9. Also auch ein Sieg.
9 Punkte. Und gegen Magdeburg?
Das Fragezeichen. Ich weiß es nicht.
Sagen wir 1.
Nehmen 1,5 ja, oder so.
Das heißt 10 Punkte. Fortuna holt noch 10 Punkte. Damit hätten sie 62 und 5 mehr als der FC St. Pauli jetzt. So habe ich dieses Millanton-Orakel nicht geplant, Sven. Aber ist okay. Boris, du darfst jetzt den FC St. Pauli machen.
Ja, okay, also Hannover. Da ich da Tickets für das Spiel habe, gewinnen sie da. So, das ist schon mal, das steht schon mal fest. Es wird natürlich schwierig, aber ich glaube nicht, dass wir 3 Spiele am Stück verlieren.
Ich habe ja schon in Hannover, habe ich ja... Nee, da habe ich auch schon mal verloren.
Ja, Hannover war ja auch öfter mal scheiße.
Ich habe ja früher nie gewonnen auswärts. Ich habe das, glaube ich, schon 20 Mal in diesem Podcast-Format erzählt. Ich habe nie gewonnen auswärts. Ich habe irgendwie meine ersten 14 oder 15 Auswärtsspiele habe ich verloren tatsächlich. Oder ich glaube einmal unentschieden und dann 13 oder 14 Mal verloren. Und der allererste Auswärtssieg von St. Pauli, den ich jemals miterlebt habe, war 2010 bei Hannover 96. Flanke Uchipka, Kopfball Ebbers, 6. Minute, bam. Das war gut.
Ja.
Also, nehme ich auch so, nur dass Flanke und Schipka Kopfball Ebbers nicht mehr ganz so gut hinhauen.
Nein, dann machen wir Flanke.
Philipp Treu nicht, leider.
Saad. Ja, obwohl der, oder, ja, doch, mal gucken, keine Ahnung. Nee, oder vielleicht. Wer macht denn. Saliakas.
Der
Kopfball Irvine. Dankeschön. So.
So sieht's aus. Irvine hat ja auch schon mal Nachspielzeit vor 2 Jahren. Hat er ja getroffen in Hannover. Das war auch ganz schön geil.
Ja. Bin
ich ihm auch dran. Da hat er in der Nachspielzeit das 2-2 gemacht.
Dann kommen die Rostocker, da können wir schon wieder ein neues Klo kaufen, aber ja, das wird krass. Ich meine, für die ist ja auch super, das ist ja, für die geht es ja auch richtig um was. Das wird, glaube ich, kein einfaches Spiel, aber wir werden es gewinnen. Ich glaube, es wird, da müssen wir einfach sehr, sehr cool bleiben und einfach unsere spielerische, technische Überlegenheit ganz schlau einsetzen. Wir dürfen dann uns auf gar keinen Fall auf irgendein so wildes Gekicke mit denen einlassen. Weil dann haben wir ein Problem. Aber da ich das weiß, wissen die das auch. Insofern.
Ich glaube, so ein Spiel, da ist es tatsächlich total elementar, was für einen Schiedsrichter du hast. Bei so einem Spiel. Weil das tatsächlich dann auch in eine Richtung gehen kann, ganz schnell, dass du als. Natürlich kommt Rostock da an und das haben die jetzt in den letzten Spielen. Ich habe die letzten Spiele von Rostock gesehen. Das ist für die Gegner, ist das alles andere als eine Spaßveranstaltung, da Spiele gegen Hansa Rostock.
Ja.
Waren sie noch nie, ist klar. Aber da ist halt, wenn du da jetzt einen Schiedsrichter hast, der sagt, ich lasse das hier mal laufen und guck mal, wann das.
Also du brauchst willst einen kleinlichen Schiedsrichter haben.
Der ich so will einen richtig kleinlichen Schiedsrichter. Ja, so einen, der richtig Körperkontakt, du hattest die Hand so leicht am Trikot, so sofort wegpfeifen.
Okay.
Das würde ich dann nehmen. Hürzeler gelb ist auch okay. Nee, dann ist er ja im Derby gesperrt. Moment mal.
Ja, das kannst du jetzt nicht so sagen.
Ja, dann braucht man vielleicht keinen kleinlichen Schiedsrichter. Oder man macht Tape bei Hürzeler über den
Mund. Ja, aber der reißt sich zusammen.
Ja, hat er ja schon gesagt, dass er das, also er selber glaubt da nicht dran, dass er das schafft.
Ja, das, was ist das für eine Einstellung?
Ja, habe ich auch gedacht. Ja. Aber er hat es auch in der Pressekonferenz gesagt.
Ja, ich habe
es gesehen. Aufgesprungen, er hat gesagt, Alter, tickst du doch ganz richtig.
Ist jetzt nicht mehr so ganz hochwahrscheinlich, aber was denkt ihr? Wenn wir die Chance, die Möglichkeit hätten, in dem Spiel aufzusteigen. Und es ist kurz vor dem Spielende.
Aber ist das rechnerisch möglich?
Es ist rechnerisch möglich, wenn wir 6
ja,
Punkte holen.
Wenn Düsseldorf und HSV nicht. Ja,
genau. Also 0 oder 1 sogar.
Ja, wenn Düsseldorf und HSV verlieren, wir gewinnen in Hannover und die verlieren dann beide nochmal. Und wir müssen gewinnen.
Wenn Düsseldorf noch einen Punkt holt und wir 6, HSV gucke ich gar nicht hin, dann...
Ja, aber wir wissen ja nicht, ob wir in dem Spiel aufsteigen, weil Düsseldorf spielt ja, die spielen ja wahrscheinlich nicht am Freitagabend.
Scheißegal, lass mich den Punkt trotzdem
machen. Ja, okay. Ja, mach
mal.
Okay.
Könnt ihr euch vorstellen...
Sieg oder Spielabbruch, ich weiß, was
du sagst. Genau, ja. Dass Hansa das zulassen würde, dass wir hier Aufstieg feiern?
Da das nicht... Also... Oh Gott, bitte...
Würden wir das zulassen
ja,
in Rostock?
Natürlich.
Selbstverständlich.
Also, ja, das finde ich auch okay. Also ich finde jetzt die Spiele abzubrechen.
Ob man das okay findet, ist.
Ist die eine Frage.
Ist die eine Frage, ob das dann stattfindet,
ist die andere Frage. Ich glaube, wir schwimmen da echt in einem ganz anderen Teich noch.
Ja, also da bin ich auch überzeugt von. Genau, aber das ist natürlich ein Thema.
Aber also, da das ja, wir haben das ja gerade. Das kann ja eigentlich, also an dem Tag ja noch nicht feststehen. Es kann ja passieren, dass wir dann am nächsten Tag auf dem Sofa aufsteigen.
Ja, Sofa-Aufstieg ist immer scheiße. Ich spreche da aus Nichterfahrung. Aber Sofa-Aufstieg schon immer scheiße eigentlich.
Ja.
So, also ich weiß gar nicht, ob ich jemals auf dem Sofa aufgestiegen bin, aber...
Aber wenn das so ist, dann wird es natürlich irgendwie Public Viewing en masse geben bei den... Weiß nicht, das Düsseldorf-Spiel wäre es ja dann am nächsten Tag, ne?
Gegen wen spielen die denn da? Ich muss erst mal gucken, ob die am nächsten Tag spielen. Gegen Schalke, auf Schalke. So, ich gucke jetzt, wann Düsseldorf gegen Schalke spielt. Wenn ich Netz...
Bin Schalke-Fan für einen Tag.
Da muss aber schon viel passieren. Warte mal. Ja, Düsseldorf, eben. Schalke... Oh, ich habe kein Netz hier in diesem Kapuff. Wissen wir jetzt nicht. Vielleicht spielen die am gleichen Abend. Das wäre natürlich, dann wären wir mit einem Ohr am Radio. Ganz hart. Klassisch. So, das alte Kofferradio nochmal rausholen mit den dicken... Was ist das mit den dicken 1,5 Volt Blockbatterien da?
Okay, aber da muss Düsseldorf gegen Fürth jetzt verlieren auf jeden Fall und dann gegen Schalke. Ja.
Und der HSV gegen Kiel und dann gegen Braunschweig. Ja gut, aber der HSV spielt ja nicht in Braunschweig am Freitagabend. Auch nicht, glaube ich. Ich weiß es nicht, wann genau die spielen. Ich weiß nur, dass wir am Freitag zu Hause gegen Hansa Rostock spielen.
Und das werden wir gewinnen. Es wird schwierig, aber wir werden es gewinnen. So.
Genau.
So. Dann spielen wir gegen die Hasenfrau. Das hatten wir ja schon besprochen, da gewinnen wir. Und dann kommt Osnabrück, die ja dann wahrscheinlich abgestiegen sein werden. Höchstwahrscheinlich.
Schade.
Ja, aber fast ein bisschen schade, weil. Ja. Also ich meine, Osnabrück und St. Pauli sind sich ja jetzt auch nicht so, mögen sich ja jetzt auch nicht besonders gerne, aber ich fand jetzt dieses letzte Aufbäumen schon noch recht imposant, dass sie da nochmal so ein bisschen Hoffnung ihren Fans gegeben haben, aber das. Wird aller Voraussicht nach wird das nichts werden?
Nee. Ein Nordderby ist es trotzdem nicht.
Ich mag das irgendwie. Ich spiele da auch gerne.
Das ist so inflationär, benutzt dieses Wort Derby. Das finde ich wirklich.
Ja, aber ich weiß, dass der NDR zum Beispiel, da habe ich den Kollegen vom NDR, der hat sich mal drüber aufgeregt, dass er nach Osnabrück muss, weil das ja als Nordderby benutzt wird.
Ist ja Quatsch. Gegen Hannover und Hannover ist auch kein Nordderby. Also meiner Meinung nach. Egal.
Gegen Harburg ist auch kein. Naja.
Und dann. Wiesbaden. Mit denen sympathisiere ich ja heimlich irgendwie schon seit Jahren, so ein bisschen, weil ich finde die irgendwie, weiß ich nicht, ich finde wen Wiesbaden ist so geile, kleine Mannschaft und jetzt mit Kocinski und so machen die das ja auch gar nicht so schlecht. Aber die werden wahrscheinlich ja auch bis zum Schluss gegen den Abstieg spielen, ne?
Ja, das ist ganz schön eng geworden. Also da hat man ja zwischendurch, hatte man schon gedacht, die sind raus.
Ja.
Die haben es irgendwie geschafft, aber die haben echt, die sind ganz schön abgeschmiert. Wir haben schon mal am letzten Spieltag gegen Wiesbaden gespielt. In Wiesbaden. Mhm. Gegen einen gewissen Daniel Kofi Tschä und Maximilian Dittgen. Und damals hat ein Hattrick gemacht für Wiesbaden. Wisst ihr noch, wer?
Nee.
Schäffer. Das ist der einzige
Schäffler. Der hat damals da auch gespielt, aber der war es.
Das ist der einzige Stürmer, den ich von denen kenne.
Philipp Tietz, der heute bei Augsburg spielt und dann mit Darmstadt letztes Jahr aufgestiegen ist. Mhm. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, der war das damals.
Okay. Wieso waren wir da nicht? Da war Corona wahrscheinlich, ne?
Oder? Da war Corona, genau. Genau, und da hat Kofi hat dann noch bei Wiesbaden gespielt.
Aber müssen wir gucken, das wird auch auf jeden Fall, also kann ja sein, dass es bis zum Schluss dauert, das weiß man halt nicht, wir hoffen es alle nicht.
Da habe ich nämlich eigentlich Urlaub.
Eigentlich.
Also, ja, also muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn wir da noch nicht aufgestiegen sind, dann...
Sagst du den Urlaub ab?
Ist es leider so, ja, weil und noch das absolute Worst-Case-Szenario für meine Urlaubsplanung, alle, die mit Kinder haben und Hamburger Mai-Ferien mitmachen, die werden wissen, wovon ich rede. Absolutes Horror-Szenario heißt Relegation.
Ja.
Dann ist nämlich gar kein Urlaub angesagt, beziehungsweise... Ja, kein entspannter Urlaub.
Aber auf jeden Fall. Was ist denn da für ein Urlaub? Pfingstferien oder was?
Genau, da sind Pfingstferien. Okay. Das sind Woche Pfingstferien, ja. Und genau, meine Schreie würde man dann von Dänemark bis hier hören.
Ich verstehe.
Ah, gut, da kannst du ja auch rüberfahren. Nach Wiesbaden.
Das wäre der Plan, ja, nach Wiesbaden.
Kostet ja. 2000 Euro oder so, 2,5.
Ja? Schon mal, hast du schon mal gemacht?
Nee.
Nee?
sag's
ich weiß das nicht. Ich bin noch nie Hubschrauber geflogen. Leider. Aber Jet. Privatjet, zweimal, aber ist schon lange her. Da hatten wir zwei Auftritte an einem Tag und dann mussten wir von der einen Dings, das war in den 90ern.
Kannst du heute nicht mehr machen.
Kann ich heute will ich es nicht mehr tun.
Ach so, und wo seid ihr denn, von wo nach wo seid ihr
geflogen? Ich weiß
nicht, Düsseldorf nach Köln?
Nee, von
Wiesbaden nach Mainz.
Mainz nach Frankfurt tatsächlich oder so.
Echt?
Ja, also kurz. Nee, oder es muss irgendwas anderes gewesen sein. Egal, Angebergeschichte hätte ich nicht erzählen sollen. Egal, nächstes.
Schneiden wir nicht raus.
Ja, nee, auf gar keinen Fall. Jetlag, Boris, darf uns jetzt... Achso, nee, wir hatten...
Jetlag Lauterbach,
bitte. Jetlag Lauterbach darf uns jetzt erzählen, wie wir in Wiesbaden spielen.
Achso, das kommt ein bisschen darauf an, ne? wie das jetzt so verläuft. So wie ich es einschätze, wird alles in trockenen Tüchern sein und wir verlieren da schön 1-0.
Schön 1-0.
Gut. Also wir sind Florian Carstens wird das regeln.
Seit mehreren Tagen am Feiern.
Markus Kautschinski gratuliert Fabian Hürzeler bereits vorher zum Aufstieg.
Genau.
So
man
wird
sieht
es
noch
sein.
Die roten Augen der Spieler und weiß, oh, da wird nicht das passiert. Obwohl das wäre unfair, weil wenn Wiesbaden noch gegen den Abstieg spielt, dann würde ich sagen, wir gewinnen da.
Ja, ich glaube aber, also wenn du es dann erstmal geschafft hast, ne, dann ist da so ein Druckabfall, das kannst du gar nicht verhindern.
Dann wahrscheinlich daddeln sie die dann so brutal aus wie in so einem entspannten Trainingsspiel oder so, vielleicht ja, auch das.
Möglich.
Ein auf hoch spielen die dann.
Ja. Oder so auch in Magdeburg damals haben sie sich auch zusammengerissen.
Der Boden ist Lava.
Ja, ja, stimmt. Allein deswegen darf der VfL Osnabrück das jetzt mal wieder gut machen am vorletzten Spieler, wenn es noch um was geht und sagen, ihr habt uns damals zum Aufstieg geholfen. Jetzt helfen wir euch zum Aufstieg.
Wo bist du?
Ach, da. Am 33.
Ja,
Spiel dabei.
Ja, ja, genau. Alles klar. Ja,
okay. Also das fände ich fände das einfach nur fair. Falls Osnabrücker zuhören, OsnabrückerInnen, ich fände das einfach nur fair.
Ja.
Sind wir nicht alle ein Stück VfL Osnabrück?
Ich mag die gerne. Ich mag die Leute haben einen komischen Humor da unten, aber irgendwie auch einen geilen.
No, es geht auch immer gut ab da, das muss man sagen.
Ja, ist schon lustig, ja. Die können gut feiern.
Auf dem Affenfelsen da. Heißt doch so da, der Affenfelsen.
Ja,
ne?
Heißt so.
An der Bremerbrücke.
Maiwoche, berüchtigt. Habt ihr da mal gespielt?
In Osnabrück?
Ja, Maiwoche meine ich.
Hast du ein, also nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Okay.
Aber wer weiß.
Ah, das ist eine Privatjet-Landebahn, ist die Frage.
wir treten nur da auf, wo es eine Privatjet-Landebahn gibt.
Entschuldigung für den Themensprung. Ich hoffe, es hat jemand mitgeschrieben übrigens hier. Ansonsten.
Du weißt ja, wir haben ja pro Spiel 5 verschiedene Tipps gehabt. Aber, also es sollte ist auf jeden Fall deutlich rausgekommen.
Wie viele Punkte holen wir denn jetzt?
Wir gewinnen alles, war doch jetzt eigentlich, oder? Es sei denn, wir sind schon aufgestiegen in Wiesbaden, dann gewinnen wir da nicht.
Ziehen wir 3 ab, 3 im Sinn. 69.
69, boah, das wäre ja ganz ordentlich.
Ist noch keiner rangekommen bis jetzt. Dann gucken wir nach Kiel jetzt, wa?
Dann gucken wir nach Kiel. Oder besser gesagt, wir gucken Samstagabend in die Schüssel im Volkspark, wo die KSV Holstein sich die Ehre gibt und gegen den HSV spielt.
Ist das Spitzenspiel oder was?
Spitzenspiel. Okay, 2030. Okay. Nimm dir nichts vor. Hast du was vor?
Ich bin ja in Hannover. Muss ich erstmal wieder zurück.
Ja, bis dahin könntest du schon wieder zurück sein, ne? 13 Uhr.
Ja, das wird in der Hand wahrscheinlich irgendwann um 6 Uhr.
Kannst was. Direkt durchfahren noch. Kannst du auch gucken, ob du Tickets bekommst und dann kannst du direkt nochmal durchfahren.
Ich muss am nächsten Tag nach Wien, deswegen muss ich irgendwann nochmal ins Bett.
Okay. Also, Holstein Kiel ist richtig gut drauf momentan und da geht's auch weiter, die gewinnen beim HSV. Und dann ist auch punktemäßig, wird das ja langsam schon Thema. Ne? Dann, selbst wenn Fortuna gewinnt, dann sind es immer noch 6 vor. Den HSV haben sie dann, 9, 12, ja, dann sind sie mit einem viel besseren Torverhältnis, dann sind sie kann der HSV sie auf jeden Fall schon nicht mehr einholen. Dann empfangen sie zu Hause den ersten FC Kaiserslautern. Kaiserslautern, Dark Horse auf jeden Fall, kann immer was passieren. Also die können immer gewinnen und die stecken ja jetzt auch mal richtig tief in der Scheiße. Ne? Also die haben ja jetzt in Fürth verloren, war das in Fürth? In Fürth, Fürth in der 96. Minute das 2-1 gemacht oder so. Das war doch jetzt letzte Wochenende. Ne?
Die sind auch richtig schlecht, Kaiserslautern. Ja. Ich habe zweimal aus Versehen so eine Halbzeit mir angeguckt. Einmal beim HSV und einmal im Pokal.
War es wie beim Autounfall, du konntest nicht weggucken. Schlecht.
Also HSV war tatsächlich auch überhaupt nicht besser. Was war denn das für ein Fußballspiel, ey? Also,
ich frage mich immer noch, Kaiserslautern, ne, mit Dirk Schuster, die sind ja schon, die waren ja schon in der letzten Rückrunde, waren die ja, da ging es ja schon bergab. Und dann haben die mit Dirk Schuster, neue Saison, haben sie wieder angefangen und so. Und dann haben sie Schuster ja so November, Anfang November oder so entlassen. Und dann haben sie Gramotzes geholt. Und Gramotzes hat ja, glaube ich, 10 von 11 Spielen verloren oder so. War übrigens einer, der auf der Pressekonferenz, nachdem St. Pauli hier gespielt hat, habe ich ihm eine Frage gestellt, eine taktische Frage. Und da sagte er schon so richtig angefressen, sagte er schon, ja, Taktik ist nicht alles, so mit dem Blick so, was soll die Scheißfrage überhaupt? Hm. Naja, 2 Wochen später wurde er entlassen. Ne? War natürlich ganz angenehm, möchte ich nicht sagen, aber da habe ich schon gedacht, da ist dann auch für so einen Trainer auf so einer Pressekonferenz ist einfach ein ganz anderer Druck da. Ne? Und wenn dann jemand kommt und dann sagt, eine Taktikfrage stellt, was natürlich auch immer schon in Richtung, hast du dich für eine falsche Formation entschieden als Trainer, da war, glaube ich, ganz schön angefressen. Also glaube ich nicht nur, sondern hat man durchaus gemerkt. Zurück zu Kaiserslautern, jetzt ist nämlich Sir Friedhelm Funkel da, Trainer, aber so richtig viel besser läuft das auch nicht. Ist natürlich die Frage, ob die sich jetzt sagen, komm, scheiß drauf, wir gehen auf Pokalfinale, dritte Liga Europapokal, was geht.
Ist das eine Frage?
Ja, das ist natürlich ist das eine Frage. Also würdet ihr dann das machen? Würdet ihr dann sagen, oh, komm, in der Liga? Da, weiß ich auch nicht, ob
nein,
man
aber
da
ist
jetzt
ja ausgeschlossen, dass sie den Pokal gewinnen. Das
gegen Leverkusen?
Nein, das ja, kann das ich mir aber...
Gegen 8-0 oder so.
Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wie soll das funktionieren?
Ich hätte den Pokalsieg damals in dem Mut nach dem Ausscheiden gegen Düsseldorf irgendwie eingetauscht gegen Aufstieg.
Ernsthaft?
Ja. Einmal was gewinnen, einmal Europa. Ja, deswegen auch, aufsteigen kann man immer mal alle paar Jahre irgendwie.
Ja, aber deswegen will ich ja diese Felge. Ich meine, DFB-Pokal, klar, das wäre total geil. Und ich hätte allein mal Bock, nach Berlin zum Pokalfinale zu fahren. Weil alle klar. Fans von Vereinen, die das schon mal mitgemacht haben, ob gewonnen oder verloren, die sagen alle durch die Bank, das war das geilste Spiel, was sie jemals mitgemacht haben.
Ja.
Das möchte ich unbedingt, einfach diese ganze Stimmung damit 25.000 Leuten nach Berlin und das...
Oh, das ja. Das ist ja nicht drüber nachdenken weiter.
Ja.
Aber an Kaiserslautern Stelle würde ich sagen, scheiß auf den DFB-Pokal, das gewinnen wir auf gar keinen Fall. Lass uns bitte noch in der Liga bleiben.
Klar. Wen haben die denn jetzt? Jetzt sind wir unterhalten uns über das Aufstiegsrennen, aber wer ist denn da unten? Braunschweig, Rostock, Magdeburg, Wiesbaden, Schalke, Kaiserslautern.
Ja.
Osnabrück ist ja...
Durch eigentlich. Ne?
Ja, die sind schon fast weg. Und rechnerisch sind, glaube ich, noch ein paar mehr Teams, die damit runter könnten. Aber das sind ja eigentlich die Teams, für die es noch um was geht. Ne? Und dann ist nämlich auch Holstein Kiel zu Hause gegen Kaiserslautern. Das werden sie auch gewinnen. Dann aber auswärts in Wiesbaden. Da würde ich mal sagen, zu Hause Kaiserslautern, auswärts in Wiesbaden. Von den beiden gewinnen die nur eins. So geht das schon mal los.
Das gefällt mir.
Und zwar, ja, Wiesbaden kann unangenehm sein. Ich sage, die gewinnen, Holstein Kiel gewinnt nicht in Wiesbaden. Die verlieren in Wiesbaden. Die gewinnen HSV und Kaiserslautern. Dann verlieren die in Wiesbaden und dann.
Dann spielen sie unentschieden in Düsseldorf und unentschieden in Hannover.
Oh, steigen damit aber trotzdem auf.
Ja, steigen auf, aber als Zweiter.
Ja, genau das. Gegen Düsseldorf, das ist nämlich dann wahrscheinlich das Ding, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber wenn die jetzt gegen HSV und Kaiserslautern gewinnen, Wiesbaden verlieren, ja, kommt so ein bisschen auf Düsseldorf an, aber da könnte das ja dann schon sein, dass die gegen Düsseldorf das sogar ein Unentschieden zum Aufstieg reicht für die. Das könnte dann ja sein. Das heißt, dann ist das Unentschieden ja sowieso wie ein Sieg und dann ist auch alles egal.
Ja,
dann ist Hannover auch egal und dann spielen die auswärts in Hannover. Da fahren die dann mit so einer Spaßtruppe hin. Paddy Borger ganz vorne wieder dabei.
Ja, kann man nur hoffen, dass das jemand am Endgerät mitgeschrieben und durchgerechnet hat, falls noch jemand dran ist.
Ich würde sagen, anhand unserer Worte, die wir hier verloren haben, gibt es 10 verschiedene Prognosen, die wir aufgestellt haben.
Ich glaube, wir haben gewonnen.
Wir haben gewonnen, ja. Kiel steigt auch mit auf und Fortuna wird den dritten Platz klar machen. Da sind wir uns, glaube ich, einig drüber, ne?
Ja, abgeklopft.
Okay, dann machen wir jetzt eine Pause. Lassen hier ein bisschen Luft rein.
Fliegen und raus.
Hören uns in 5 Minuten wieder. Ding Dong, Werbung. Wir freuen uns jedes Mal wieder, wenn wir während dieser Sendung das Kehrwiederbier vorstellen können. Und wir haben uns für heute was ganz Besonderes ausgesucht. Oder was heißt ganz besonders? So besonders ist es nicht, weil es gibt es schon verdammt lange, aber es ist auch schon verdammt lange. Verdammt lecker, vor allem für die, die gerne auch mal auf die ja durchaus hochprozentigen Biere, die es bei Kehrwieder im Sortiment gibt, verzichten wollen. Nämlich das UNN, das alkoholfreie IPA. Ich zitiere mal, alkoholfrei und aromaintensiv passen wunderbar zusammen. Der Beweis ist unser UNN, das erste deutsche India Pale Ale alkoholfrei, das auch weltweit für Furore sorgt. Sehr gut gesprochen, Tim. Vollgepackt mit fantastischen Aroma-Hopfensorten und gebraut mit einer Hefe, die Malzzucker nicht vergären kann. Ganz ohne Manipulation, natürlich unfiltriert. Sven, UNN, magst du auch?
Auf jeden Fall. Eine tolle Empfehlung, Tim. Vielen Dank.
Kehrwieder Kreativbrauerei. Vielen Dank, dass wir schon von dieser Brauerei seit, ja inzwischen schon seit einer gefühlten Dekade unterstützt werden. Und deswegen empfehlen wir euch dieses Bier sehr gerne. Ding Dong, Werbung, Ende. Da sind wir wieder. Und jetzt befassen wir uns mit dem zweiten Teil unserer Sendung. Und der steht ganz im Zeichen von König Boris.
Oha.
Jetzt geht's nämlich los und bei mir steht als allererstes unter deinem Namen steht 19, sag ich mal nicht genau, in Pinneberg geboren. Da kommt natürlich die Frage auf, HSV-Vergangenheit?
Das stimmt natürlich nicht, ich bin nicht in Pinneberg geboren.
Ah, du hast in Pinneberg, du bist da hingezogen.
In Hamburg-Altona bin ich geboren.
Entschuldigung.
Irgendein Troll in den Social Media hat auch geschrieben, du bist gar kein Hamburger, hör auf mal, dich so wichtig zu machen. Ich habe kurz gezuckt, ob ich zurückschreibe, aber mache ich nicht. Ich bin in Hamburg-Altona geboren, ich bin groß geworden in Schenefeld am Stadtrand, also postalisch noch Hamburg, politisch schon Schleswig-Holstein, Kreis Pinneberg. In Pinneberg war ich nie.
Veteranenland Schenefeld.
Richtig.
Ja. Ist es so?
Ja.
Ah, schau an. Ja, okay, dann kann ich mir die Frage nach der HSV-Vergangenheit ja stecken. Wobei, wenn ich auf das Geburtsjahr schaue, dann würde ich sagen, das könnte schon, wenn man sich in jungen Jahren für Fußball interessiert hat, dann könnte man sich in gewisser Art und Weise zum HSV hingezogen gefühlt haben.
Ja, es ist so, dass es, ich bin, komme aus keinem so Fußballhaushalt. Also ich bin jetzt nicht, mein Vater hat mich jetzt nicht mit ins Stadion genommen oder so. Es war so, es gab immer Bundesliga, das lief so nebenbei und bei Oma und Opa auch und so. Aber es, ich wurde da wenig geprägt und deswegen hat das immer so gewechselt. Mal fand ich dann VfB Stuttgart toll, fand ich den HSV mal gut. Mal
mit den, Knallgöver und so, oder?
Ja, so mal die irgendwie. Ich war oft von den Torhütern fasziniert damals, ich weiß auch nicht warum, egal. Und dann mit 15 wurde ich dann mit ins Stadion genommen von etwas älteren Jugendlichen und das war zum FC St. Pauli. Damals noch in den Hafenstraßenblock hinter den Trainerbänken. Das war, ich glaube, es war 0-0 gegen Köln, es war Erstliga. Mhm. 0-0 gegen Köln und das war der Moment, wo ich dachte, okay, alles klar, das wird in meinem Leben jetzt irgendwie eine wichtige Rolle spielen.
Das heißt, du hast den FC St. Pauli auch seitdem weiter verfolgt, bist dann dauerhaft dabei geblieben?
Komplett. Ich glaube, ich habe mir dann, damals brauchte man ja keine Dauerkarte, konnte man sich immer Tickets kaufen, aber ich habe dann, es hat nicht so lange gedauert, habe ich mir eine Dauerkarte geholt.
Und hast du eine feste Bezugsgruppe? Also,
jetzt gerade?
Ich weiß es tatsächlich, weil ich dich ab und an nach den Spielen sehe.
Ja, ich habe eine sehr feste Bezugsgruppe. Und das ist auch natürlich auch eine der Freuden am Fußball, ne? Dass man da mit den Leuten, also mit einem meiner besten Freunde und auch noch ein paar anderen Leuten und so, dass man auf jeden Fall alle 2 Wochen diesen festen Termin hat, ist schon mal super, weil man sich da auf jeden Fall sieht. Und wir haben auch immer unser Ritual, wir treffen uns Stunde vorher vor Anpfiff, treffen uns an einem bestimmten Punkt, ich sage jetzt nicht wo. Und trinken da schon mal 1-2 Bier und dann gehen wir so eine halbe, dreiviertel Stunde vor Anpfiff gehen wir dann ins Stadion und packen dann unsere Fahnen aus, die Eisfahne und Björn Beton hat die Kuchenfahne dabei und dann geht's rund.
Wer hatte damals die Idee für die Eisfahne? Die hat ja im letzten Jahr sogar den Weg auf die auf Fanland-T-Shirts gefunden.
Ja, es war so, früher war es ja, wurde ja die Haupttribüne spöttisch Kuchenblock genannt und dann haben wir uns gedacht, in Tradition dessen machen wir uns Fahnen mit süßen Sachen drauf und dann kommt man natürlich, wenn man ein bisschen überlegt, auf die Schwarzwälder Kirschtorte, weil die weiß, braun und rot ist und man kommt natürlich auf so ein klassisches Eis mit Erdbeer, Schokolade, Vanille weil das auch die Farben hat und da war der Weg nicht weit. Also das dann haben Kumpel und ich haben die dann bestellt, schöne Fahnenstange dazu, 150 Euro hat die, glaube ich, gekostet und seitdem haben wir die dabei.
Seit wann habt ihr die? Kannst du das noch sagen?
Na, wie viele Jahre, weiß ich nicht, aber ich würde sagen, so, also 10 sind es bestimmt mittlerweile.
Und auch auswärts?
Auswärts nehme ich das Ding nicht mit, nee.
Okay.
Also wir sitzen dann auch meistens und ja, das ist einfach zu anstrengend, finde ich, mit der Fahne. Das ist, nervt mich dann irgendwie.
Wegen der Fahne runter.
Ja, Fahne runter, das geht, aber die Konzentration aufrechtzuerhalten, dass man das Ding nicht irgendwo liegen lässt, das ist eigentlich eher das größere Problem. Speziell, weil du in der Bahn sitzt und dann werden auch ein paar Biere getrunken und so. Und dann, du hast einfach zu viele Möglichkeiten, das Teil zu verlieren. Ich habe es auch schon öfter irgendwo mal nach dem Heimspiel liegen lassen, aber zum Glück immer wieder gekriegt. Und so Auswärtsspielen gehen wir dann ohne.
Bleibt zu Hause. Aber ihr fahrt ihr öfter gemeinsam auswärts? Kriegt ihr das regelmäßig noch hin? Oder hat sich das geändert in den letzten Jahren? Bist du früher öfter auswärts gefahren? Erzähl mal gerne.
Wir sind jetzt nach Corona, sind wir tatsächlich wieder noch häufiger auswärts gefahren, weil wir in Corona gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall wieder mehr auswärts fahren, dass wir alles vermisst haben. Diese Saison hat das irgendwie nicht so viel geklappt. Ich glaube jetzt, Hannover ist tatsächlich das Erste. Wenn ich jetzt kein Unfug rede. Wir fahren so, ich würde sagen, durchschnittlich 2 bis 3 Spiele fahren wir auswärts.
Beste Auswärtsreise?
Jemals?
Ja.
Wow. Also eine, die mir sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist gegen den FC Homburg. Das ist schon sehr lange her. Es war 0-0 im strömenden Regen. Und danach gab es noch so eine Party in so einem alternativen, ich glaube, Jugendzentrum, wo wir auch gepennt haben, einfach in irgendeinem Raum auf dem Fußboden. Unten hat noch eine Irish Folk Band gespielt. Es war so ein, ich würde sagen, es war so Ende Saison, es war so Mai, es war schon einigermaßen warm nach dem strömenden Regen, hat dann aufgehört, wurde sonnig und irgendwann stand dann in den Toiletten, also knöcheltief wäre gelogen, eher so wadenhoch die Pisse. Und es war einfach ein völlig irres Fest und wir haben dann noch so Fotos gefunden von so einem Haufen schnurrbärtigen Männern und wir haben einfach extrem viel gelacht und es war eine sehr prägende Auswärtsfahrt. Ich erinnere mich auch eine nach Dortmund, wo nach dem Spiel die Hools von Dortmund auf der anderen Seite das Spielfeld gestürmt haben, rüber zur Kurve und uns mit Geldmünzen beworfen haben. Das war noch im alten Westfalenstadion. Ja, auf jeden Fall, das war richtig krass. Da flogen dann so 2 Markstücke und sowas. Wenn du so ein Ding abkriegst, das tut ja richtig weh. Ja.
Das heißt, warst du damals schon musikalisch unterwegs?
Also, ja, aber nicht in Bands, die man so kennt.
Okay, das meine ich, ja.
Ich glaube, meine erste Band hatte ich mit 12 und ich habe dann auch seitdem auch nicht mehr aufgehört, irgendwie Musik zu machen.
Ja.
Aber Fettes Brot hat ja so 92 angefangen, überhaupt was zu machen und unsere erste Veröffentlichung war 93 und ich bin ja schon vorher im Stadion gewesen und auswärts und so.
Genau, das wäre so ein bisschen meine Frage tatsächlich. Kannst du dich als bekanntes Gesicht hier im Umfeld des FC St. Pauli oder im Umfeld der Spiele irgendwie gut bewegen oder nervt das auch?
Nein, ach, das ist vollkommen okay. Ich wäre natürlich relativ häufig angesprochen und Leute wollen mal ein Foto oder irgendwie kleine Anekdote teilen oder so, aber das ist immer super nett, die Leute sind sehr respektvoll und das ist irgendwie überhaupt kein Problem und es ist ja auch irgendwie ein Kompliment, wenn die Leute einen irgendwie cool finden, aufgrund dessen, was man so gemacht hat.
Ja, voll, cool.
Wie ist denn das? Das ist wahrscheinlich auch ein Kompliment. Es gibt, ich habe nachgedacht vorhin, es gibt 2 Fangesänge aus Liedern von euch. Einmal zu schwule Mädchen, das hört man hier beim FC St. Pauli ja ganz gerne.
Ja.
Und dann gibt es noch einen zweiten, und zwar auf euer Lied Emanuela. Kennst du den?
Ich weiß nur damals, als Owo Mojela.
Genau, den meine ich.
Bielefeld nach Werder, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Gehen sollte, haben die da Lass die Finger von Owo Mojela gesungen.
Genau.
Das ist natürlich großartig.
Kennst du noch mehr? Weißt du noch mehr?
Nee. Aber alleine, dass hier im Stadion schwule Mädchen irgendwie umgedichtet wurde zum Stadionsong, das, also viel mehr geht nicht. Das ist wirklich eigentlich der mit einer der Olymp, wo man landen kann, dass im Stadion die eigenen Songs gesungen haben. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, alles klar, okay. Ja, ich einfach nur Gänsehaut. Und jedes Mal, wenn das losgeht, ich sitze einfach still da und genieße und denke so, okay, das ist einfach zu geil.
Du hast das da schon durchgespielt gehabt. Du brauchst keinen Aufstieg im Volkspark. Ne?
Ja, ne, das ist, weiß ich nicht. Ja, es ist auf jeden Fall echt krass. Also da ist sehr glücklich drüber. So habe ich auch Patrick Ovomoyela kennengelernt im Übrigen, über die Geschichte. Da haben wir das erste Mal irgendwie miteinander zu tun gehabt. Ist ja auch Hamburger. Und ja, genau.
Ja, stark.
Entschuldigung, ich bin nicht so richtig vorbereitet. Was war nochmal? Ihr hattet auch einen Evalin-Song gemacht, ne?
Ja, das haben wir gemacht, als Evalin Trainer war und wir ja immer mit dem Abstieg da zu tun hatten. Und dann hatten wir Weihnachtsfeier gemeinsam bei unserem Manager zu Hause und dann sind wir auf der Rückbank relativ angesoffen. Dann das ganze Stück wohnt ein bisschen außerhalb nach Hamburg gefahren und da entstand dann auf einmal die Idee auf dem Nationalgalerie-Song Evelin. Evalin zu singen.
So war's, ja.
Und dann hatten wir es auf einmal und dann dachten wir, das ist einfach zu witzig, das ist richtig geil. Und dann haben wir Nils Frevert angerufen, Sänger von der Nationalgalerie damals, heute ja auch toller Solokünstler, und haben ihn gefragt, ob er sich das vorstellen kann. Er meinte, ja klar, auf jeden Fall. Und dann haben wir es relativ spontan zusammen aufgenommen.
Ich liebe es, muss ich mal sagen.
Vielen Dank. Wir haben super, also ich war mir gar nicht bewusst, dass es oder beziehungsweise wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass es dann so viel Props geben wird für den Song, dass so viele Leute dann, ich habe so echt so, das war ja nach dem, als dann klar war, wir steigen nicht ab, haben wir das ja gepostet sozusagen, sonst hätte man es ja nicht machen können. Und was dann so für Reaktionen kam, das war schon beeindruckend, damit hatten wir gar nicht gerechnet. Wir hatten das so als so ein kleines, süßes Lied am Rande gedacht und so. Evalins Frau hat uns dann auch irgendwann mal geschrieben.
Rosa.
Ja, genau. Und meinte, wir wären irre und so. Und aber irgendwie, der Typ scheint das ja zu provozieren. Wir sind ja auch nicht die erste Band, die einen Song über ihn geschrieben hat in Köln. Sag ich nichts Falsches, ne?
Kann sagen, also Köln? Köln war er zumindest mal drin.
Genau, da gibt es auch eine Band, die irgendwie einen Song auf Evalin gedichtet hat.
Kommen wir mal zurück. Du hast schon gesagt, du hast mit 12 angefangen, in Bands zu spielen. Ich habe mal gehört, du hast eigentlich eine sehr... wie soll ich sagen, eigentlich fast eine engere Beziehung lange Zeit zu Punkrock gehabt als zu Hip-Hop?
Ich sag mal so, im Alter so zwischen 15 und 17 oder so war Punkrock auf jeden Fall so meine Lieblingsmusik, Slime und so. Damit bin ich dann auch irgendwie sozialisiert worden. Ein bisschen Hafenstraße auch noch so, die Ausläufer mitgekriegt. Aber ey, ich war immer schon so ein Typ, der sich überall alles rausgesucht hat, was er geil findet. Das mache ich ja bis heute so. Ich konnte es noch nie begreifen, dass jemand nur ein Genre an Musik hört, weil es in allen Genres so viel geile Musik gibt. Und dann kamen irgendwann die Beastie Boys. Und die Beastie Boys waren für mich die Brücke in den Hip-Hop hinein. Also die haben ja so Punk- und Rap-Musik irgendwie verbunden. Und da ging dann so eine Tür zu so einer neuen Musikwelt auf, die ich da noch nicht kannte. Run DMC kam noch dazu, auch so ein bisschen Gitarre und Hip-Hop. Und dann war es um mich geschehen. Das war dann so der Einstieg in die Rap-Musik für mich.
Du hast schon gesagt, Fettes Brot, 1992, ab 93 das erste Mal aufgenommen, spätestens dann mit den ersten zwei, sag ich mal, mit Nordisch by Nature, dann später noch mit Jein, habt ihr riesen Erfolg gehabt. Ich frage mich immer, bei so MusikerInnen, wann hast du eigentlich gemerkt, okay, das ist das, womit ich wahrscheinlich mein Leben lang oder genug Geld verdienen werde, um auszukommen? Also wann hast du für dich selber gesagt, okay, ich bin jetzt Profimusiker?
Naja, also das ist echt eine schwierige Frage. Also es war so, dass ich Zivildienst gemacht habe und nach der Schule, das war 94 und dann war es immer so, dass von Montag bis Freitag war ich dann beim Zivildienst und Freitag nach Feierabend stand schon mit laufendem Motor der VW-Bus, wo unser Manager vorne drin saß, die anderen beiden saßen auf der Rückbank, ich bin eingestiegen und dann sind wir übers Wochenende immer irgendwo hingefahren und haben irgendwie 2-3 Konzerte gespielt. Dann war es dann so, dass ich 1000 Mark hatte vom Zivildienst und 500 Mark aus der Bandkasse konnten wir uns dann immer ausleihen und ich hatte jeden Monat 1500 Mark so. Und ich dachte, ich bin rich. Das ist okay, es ist okay, mehr geht nicht. Ich habe dann zu Hause noch ein bisschen was abgegeben. Für Miete habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Und weiter hat mein Horizont so gedanklich nicht gereicht, dass ich jetzt gedacht habe, es war so, weiß ich nicht, man hat sehr im Moment gelebt. Es war gar nicht so. Ich hatte nie so einen Karriereplan im Kopf. Ich dachte, da will ich irgendwann mal hin oder das muss ich erreichen. Sondern es hat sich immer so ergeben. Und ich glaube, so eins unserer Talente war immer, Türen, die so für uns aufgegangen sind, da so durchzumarschieren, einfach mit nicht so viel Angst und zu gucken, was dahinter ist. Und ich weiß gar nicht, ich hatte ehrlich gesagt, es war immer so eine Unsicherheit, wird das reichen? Also alle im Umfeld sagen ja immer dann, ja, was machst du denn in 2 Jahren am Anfang? Dann irgendwann, ja, was machst du denn in 5 Jahren? Und dann irgendwann, was machst du denn in den nächsten 10 Jahren? Und dann waren 30 Jahre rum, wie wir es gemacht haben und dann irgendwie so eine Arena-Band irgendwann wurden. Und den genauen Zeitpunkt, ich glaube, der ist bis heute ehrlich gesagt nicht da. Also es ist immer so eine gewisse Grundunsicherheit in einem drin, wo man so denkt, ja, hoffentlich merkt keiner, dass ich eigentlich überhaupt nichts kann und hoffentlich reicht das Geld irgendwie lange genug. Aber ja, keine Ahnung, ich denke, sollte hinhauen.
Und, Entschuldigung, wenn du jetzt, wenn das nur für 10 Jahre gereicht hätte oder nur für 2 oder nur für 5,
ja.
Was hättest du wohl gemacht?
Also ich sage immer, ich hatte keinen Plan B, weil ich nicht mal einen Plan A hatte. Insofern, ich habe so 2 Erinnerungen an so grobe Gedankenspiele. Fotograf war eine Geschichte, obwohl ich nie fotografiert habe, aber ich habe es immer so vorgestellt. Das würde ich gerne machen und seitdem das mit den Handys so toll geht, tue ich das auch sehr gerne. Aber ich war immer schon so recht faul, was so, so Techniklernen angeht, so, sich so hinzusetzen und zu lernen, wie man Schärfe einstellt und bla bla. Das muss man ja richtig wissen bei so Spiegelreflexkameras. Die andere Idee wäre eine Friseurlehre gewesen, dann eine Weiterbildung als Make-up-Artist und dann auf so High-Fashion-Events die Models schminken. Das war so noch eine andere Idee, wo ich gedacht habe, das könnte ein interessantes Umfeld um sein Leben so zu verbringen. Das sind so die 2 Sachen.
Ja, fantastisch. Ja. Also, Make-up-Artist wäre auf jeden Fall bestimmt mal ein Erlebnis.
Das, auf jeden Fall.
Ich kenne nur einen einzigen Make-up-Artist, das ist Boris Entrup.
Ja, heißt auch Boris. Boris.
Das ist so ein Boris-Ding anscheinend.
Ich kenne ihn nicht.
Ein Boris-Job. Ja, der war bei, wie heißt das, bei Heidi Klum irgendwie.
Ach, früher. Ach, der, okay. Ja, der mit dem Cap. Nee, mit schwarz, immer so schwarz
angezogen. Schwarze Locken hat er, glaube ich.
Achso, nee, dann.
Ist auch ein Hamburger gewesen.
Ja, genau, ja.
Guck mal. Also der Job war eh besetzt. Gut, dass es die andere Schiene geklappt hat.
Gibt nur einen, ne? Genau. Wie Bundeskanzler. Nee, einen Make-up-Artist haben wir schon. Das geht leider nicht mehr.
Wir haben, du hast es schon gesagt, nach 30 Jahren habt ihr euch als Fettes Brot gesagt, reicht jetzt. Und ihr habt das damals erklärt, 2022 habt ihr gesagt, anno 2022 scheint uns unsere gemeinsame Story irgendwie auserzählt.
Ja. Wie kann das sein, ne?
Ja, wie kann das sein? Was ist daran auserzählt? Beziehungsweise hattet ihr vorher immer das Gefühl, da ist noch was, was wir machen wollen als Gruppe und jetzt hattet ihr das Gefühl, jetzt wollen wir irgendwie alle unser eigenes Ding machen? Oder?
Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ich glaube, die Corona-Zeit hat das so ein bisschen beschleunigt, so, weil es ging ja einfach nichts. Wir hatten ja das große Glück, dass wir kurz vor Corona unsere Tour zu Ende gespielt hatten und ein Album in 2019 hatten. Nicht wie viele andere, die halt alles absagen mussten. Das war für uns echt ein großes Glück. Und dann war auf einmal alles abgestellt. So. Und dann, ich glaube, es hat sich dann so, die Interessen haben sich so ein bisschen auseinanderentwickelt und jeder wollte so ein bisschen was anderes und ja, machen wir noch eine Platte und der eine hatte die Vorstellung, der andere die und man kam nicht so auf einen Nenner und es war einfach so, man merkte so, okay, es verändert sich gerade ein bisschen was und dann waren wir schlau genug zu sagen, okay, dann lass uns das doch zum Anlass nehmen. Es war dann auch noch unser 30-jähriges Jubiläum, um zu sagen, hören wir jetzt auf. Und das war natürlich, wo man so denkt, oh krass, so ein bisschen, man hat Schiss, man denkt so, okay, geht das? Auf der anderen Seite ist es auch was total, wo man so denkt, ja, es ist krass, geil, wenn wir das so machen, dass wir sagen, wir machen jetzt den geilsten Abschied aller Bands, so richtig, so einen geilen, knalligen Pop-Moment mit einer dicken Tour und riesigen Abschied in Hamburg und so. Und dann haben wir überlegt und haben gesagt, okay, das machen wir jetzt. Und dann haben wir es dann gemacht.
Ich meine, Howard Carpendale macht seit 20 Jahren Abschieds.
Genau, genau. Das wollten wir natürlich vermeiden. Das war jetzt wirklich kein Promo-Stunt von uns. Ich würde jetzt nicht auf irgendwo drauf schwören, dass wir vielleicht nicht in 10 Jahren nochmal Lust haben, irgendwo auf eine Bühne zu gehen oder so. Wer weiß. Man soll niemals nie sagen, aber erstmal ist das tatsächlich das Ende von der Band.
Wie hat sich das dann angefühlt? Ist das so, gehst du mit einem Gefühl der Erleichterung da auch raus oder hast du das Gefühl, als würdest du jetzt dein Büroplatz mit so einem Pappkarton verlassen. Habe ich ein paar Mal in meinem Leben gehabt, fand ich immer irgendwie sehr schön, immer so sehr befreiend auch irgendwie. Oder ist dann schon auch ein bisschen Wehmut gleich dabei gewesen?
Ja, ich glaube, alles davon ist richtig. Also es ist ja so, so ein Musikerleben ist ja eh immer so, nicht so immer, also ist natürlich auch so bestimmten Abläufen und unterliegt auch so bestimmten Abläufen, aber es sind oft ja auch so Pausen drin, die, wenn du ein Album gemacht hast und eine Tour gespielt hast und dann noch ein Festivalsommer und dann vielleicht noch eine kleine Tour und dann ist erstmal ein Jahr Pause, das kennt man sozusagen schon so ein bisschen so. So ähnlich fühlt es sich jetzt gerade an, für mich so, aber mit dem Gedanken, irgendwie aufzuhören, kamen natürlich auch so Gefühle von Abschied und so. Also es war auch so ein bisschen traurig natürlich an der einen oder anderen Stelle. Das Gute war, dass wir halt ein bisschen Vorsprung hatten zum Publikum, dass wir natürlich deutlich vorher wussten, dass wir das jetzt haben. Und dass man sozusagen, bevor alle das wissen und bevor man rausgeht damit, dass man schon so einen Großteil der Verarbeitung dessen schon so ein bisschen hinter sich hat.
Ja.
Weil es wäre ein bisschen doll, wenn man so mit seinen ganzen Emotionen unterwegs ist, plus irgendwie noch eine Riesentour spielen und irgendwie Interviews geben und so, es wäre dann etwas viel.
Und meinst du nicht, dass das, also ich hätte mir jetzt vorgestellt, also ich sag mal so, wenn ich so ein großes Projekt beende und sage, damit höre ich jetzt auf und dann noch eine große Tour mache, ich meine, das Touren an sich, Konzerte spielen, ist ja wahrscheinlich einer der Gründe gewesen, warum du überhaupt mal angefangen hast, Musik zu machen und was dir Spaß gemacht hat.
Absolut.
Dann würde ich mir ja Sorgen machen, dass genau das dann dazu führt, dass ich sage, ach ja, nee, scheiße, ist doch ganz geil, lass mal weitermachen.
Das, klar,
so wie Howard Carpendale.
Klar gab es auch so Momente, wir haben ja eine der größten, wenn nicht unsere größte Tour überhaupt jemals gespielt, wir haben vor knapp 200.000 Leuten irgendwie auf der Tour gespielt. Und klar, es sind da so Momente, wo man denkt, was schockt ja tierisch, warum machen wir nicht einfach weiter? Aber so einfach ist es ja nicht. Also ich meine, so ein Abschied kommen natürlich dann Leute extra auch nochmal, weil es irgendwie die Verknappung ist, weil sie wissen, das gibt es dann nicht mehr so. Und wenn man, das ist halt irgendwie ein anderes Feeling, als wenn man so ganz normal ein Album macht und dann eine Tour. Nicht, dass das irgendwie trist wäre oder irgendwas, ganz im Gegenteil, richtig aufregend. Aber so eine man weiß halt während so einer Abschiedstour, dass die auch besonders ist und dass das nicht beliebig wiederholbar ist, so, das will ich damit sagen.
Weil du gerade sagst, da kommen dann auch mal Leute, die wissen, jetzt ist es die letzte Chance und wir gehen nochmal hin. Ihr habt ja 30 Jahre Mucke gemacht, eher, würde ich sagen, so grundsätzlich für eine jüngere Zielgruppe. Kannst du das irgendwie einschätzen? Habt ihr Fans, die ganze Zeit von Anfang bis Ende dabei waren, oder habt ihr auch durchaus einen tatsächlichen Austausch gehabt, weil ihr so lange dabei wart und irgendwie schon, ich empfinde es so, junge Leute Musik gemacht habt?
Ah, du meinst Austausch am Publikum?
Genau, die jetzt Fans nachgewachsen und rausgewachsen sind und dass es da einen Wechsel gab.
Entschuldigung, ich habe letztens gehört, dass über eine Ecke eine Bekannte von mir, die ist 1,5 Jahre lang den Libertines hinterhergefahren, also war eine Allesfahrerin von den Libertines.
Hey, habt ihr AllesfahrerInnen?
Ja, wir haben so, ja, also alles, wir haben, na, alles nicht, aber wir haben so Fans, die wirklich uns hinterherreisen und sich so für eine Tour dann 10 Tickets kaufen oder so. Die kennen wir auch mittlerweile, weil die trifft man dann und irgendwann kommt man auch ins Gespräch und so und alles bezaubernde Leute. Es gibt wirklich von bis. Also ich habe das Gefühl, dass auf der letzten Tour wirklich von 60 bis 15 alles vorhanden war. Ich meine, das sind ja auch so große Hallen. Sind ja, was weiß ich, wenn du in Köln in der Lanxess Arena spielst, so sind es 15.000 Leute, die da stehen. Dann ist das einfach so ein riesiges Publikum, dass da auch Platz ist für alles. Und es gibt viele, die uns wirklich von Anfang an bis zum Ende verfolgt haben. Einige sind abgesprungen, einige sind zwischendurch abgesprungen, wieder dazugekommen. Einige haben uns dann ganz spät entdeckt. Ist auch immer das Interessante, wenn man so lange Musik macht, dass die Leute dann so an ganz unterschiedlichen Stellen eingestiegen sind. Mhm. Und dann auch das Allergeilste finden, da wo sie mit angefangen haben. Und andere Leute sagen, nee, so bist du bescheuert, das ist ja überhaupt nicht das Geilste, das ist das Geilste. Das ist ganz süß. Und bei der letzten Tour sind so viele Leute zu uns gekommen und haben uns ihre Geschichten erzählt. Wir haben da auch Leute dann einfach Backstage eingeladen und mit denen geredet. Wir haben Briefe bekommen, wie viele Leute zu unserer Musik geheiratet haben, wie viele Leute Tätowierungen haben von uns. Das ist völlig crazy. Ich habe, wie viele Leute ich irgendwie auf den Körper unterschreiben muss und die haben sich das einfach nachtätowiert. Die haben Demo-Tapes tätowiert von uns, dieses Tape mit den Knochen und so. Wo ich so denke, okay, alles klar, das ist mir fast ein bisschen zu viel. Ich denke so, wie sehr wir irgendwelche Leben beeinflusst haben, das ist ist einem natürlich währenddessen natürlich überhaupt nicht bewusst. Speziell damals, als wir angefangen haben, gab es ja die ganze Social-Media-Geschichte und so nicht. Da hast du ja gar nichts mitbekommen. Da hast du nur, wenn du auf Konzert gegangen bist, hast du gedacht, okay, da sind auch ganz schön viele Leute gekommen heute. Ja, super, let's go. Und dann bist du in die nächste Stadt gefahren. Da hast du nicht noch irgendwelche Fotos gesehen, wo Leute irgendwie sich was tätowiert haben oder wie sie gefeiert haben oder ob sie es geil fanden oder scheiße. Da musstest du dir das so selber ausrechnen. Ja, war, glaube ich, ganz gut heute. Und dann war es das. Das ist heute natürlich anders. Da kriegst du natürlich viel detaillierter noch mit, wie sehr Leute into it sind, sozusagen.
Ja, ja. It's countable sozusagen jetzt,
ja.
Ne? Ja.
Ich bin übrigens, weil du das gerade erzählt hast, dass Leute zwischendurch dazukommen. Ich bin einer, der zwischendurch dazugekommen ist.
Gut, alle willkommen. Ja,
danke. Ich bin dazugekommen zu der Zeit, als ihr hattet mal einen Gig in der Fabrik. Da habt ihr hier Tanzverbot mit Bela B. gemacht.
Okay.
Da bin ich dazugekommen und da ist mir aufgefallen, wie unterschiedlich die Musik ist, die ihr, also was für ein Unterschied dieses Publikum hier ranzieht. Weil ich bin natürlich nur zum Pogo-Tanzen hingekommen.
Ja.
Und hab mich dann gewundert, dass die Leute oder einige der Leute um mich herum damit gar nichts anfangen können, wirklich so gar nicht, komplett entsetzt gewesen sind, dass ich auf einmal mich bewegt habe. Wie konnte ich das wagen, so ungefähr?
Aber ich frage mich, was das für ein Konzert in der Fabrik war. Das muss ja so 2001 gewesen sein.
Ja, genau, das war irgendwie eine Soli-Veranstaltung mit, ich kriege das gar nicht, ich glaube, Sam Rugger Band hat vorgespielt oder so. Kann sein, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber es war auf jeden Fall da, habt ihr hier Tanzverbot mit Bela B., habt ihr, glaube ich, Weltuhr aufgeführt.
Ah, okay. Ja, wir sind im besten Sinne Mainstream tatsächlich. Also da kommt alles vorbei, ne? Alle Leute mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie so ein Konzert abzulaufen hat. Das fand ich aber auch immer ganz gut. Ich mochte es immer nicht, wenn Bands so Coolness-Polizei sind und sich so ein bestimmtes Publikum wünschen, wer dann cool genug ist, Fan sein zu dürfen von einer eigenen Band. Das fand ich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, hatte ich immer so mal meine Probleme. Ich wollte immer, dass alle irgendwie das Gefühl haben, dass sie eingeladen sind. Ich glaube, unsere Haltung zum Leben und zur Politik und so ist so eindeutig gewesen, dass man dann jetzt auch keine ganz schlimmen Leute irgendwie anzieht. Und ja.
So ein bisschen wie der FC St. Pauli.
Vielleicht ist es so, ja. Das stimmt. Das
ich sehe auch Parallelen.
Auch relativ vielschichtig.
Ja, genau. Auf jeden Fall, da gibt es diverse Parallelen. Schade nur, dass wir nicht in größere Hallen gehen können hier mit dem ganzen Laden.
Oh, die ist schon groß genug, finde ich.
Ja, weiß ich nicht.
Also ist gut.
Wir haben extreme Nachwuchsprobleme hier. Ihr konntet immer noch...
Achso, du meinst, ja, weil die Plätze besetzt sind,
ja,
sozusagen.
Ja, genau.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem, das stimmt. Aber wie man das löst, ist auch schwierig.
Richtig schwierig.
Das ist ein Thema, mit dem wir uns in der Zukunft mal eingehender befassen wollen, weil das ja auch etwas ist, was ja auch immer weiter zunimmt, weil, gewisse Leute auf die 50 zugehen, vielleicht.
Und die müssen dann, wir werden des Stadions verwiesen, ja, dann.
Ich vielleicht schon, ich habe eine Saisonkarte.
Genau. Wo man dich wahrscheinlich auch immer noch findet, ist in eurem Studio von euch. Studio, Lager, Büro. Das habt ihr in der Bernshofstraße.
Ja.
Viva la Berni war lange Zeit großes Thema, auch im Stadion. Kannst du uns da mal abholen, wie der Stand momentan ist? Weil ich habe das, also ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen ruhig geworden.
Wir sind in einem Dilemma. Es ist folgendermaßen. Wir haben ja 7 Jahre darum gekämpft. Für die nicht wissen, was es ist. Es ist ein Hinterhof mit einer Hofgemeinschaft, wo von Tischler, Tanzstudio, Grafikdesigner, unser Studio ist da. Es wohnen da auch Leute. Es ist so eine Hofgemeinschaft von circa 120 Leuten. Dieser Hof wurde von Investoren gekauft. Und es ging die Angst um, dass da sozusagen der Lebensmittelpunkt von vielen Leuten einfach dann nicht mehr bezahlbar ist. Und wir wollten diesen Hof zurückkaufen. Daran arbeiten wir seit 7 Jahren. Das ist die Kurzfassung. Jetzt ist es soweit. Wir dürfen diesen Hof zurückkaufen. Mhm. Viele denken, jetzt haben wir es geschafft. Ist aber nicht so, weil uns fehlen ungefähr noch 3 Millionen Euro, um diesen Hof zurückzukaufen. Wir sind angewiesen auf solidarische Kredite. Die werden verzinst, nicht so gut wie bei der Bank, aber sie werden verzinst, auf Spenden. Und um diesen Hinterhof für immer dem Immobilienmarkt zu entziehen. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir uns da irgendwie einen geilen Lenz machen wollen, sondern es geht darum, auch für zukünftige Leute, Generationen, einen Ort zu schaffen, wo ein selbstbestimmtes Leben möglich ist sozusagen und wo die nicht dem Schwank, irgendwelchen wirtschaftlichen Schwankungen oder dem Immobilienmarkt unterliegen sozusagen. Und deswegen hier auch nochmal an dieser Stelle ein ganz großer Aufruf, wer Geld über hat, wer Interesse hat, uns einen solidarischen Kredit zu geben oder was zu spenden, wir brauchen es, weil wenn diese 3 Millionen nicht zusammenkommen, dann können wir es nicht machen und dann ist der Kampf von 7 Jahren für die Katz gewesen.
Werden wir natürlich verlinken und auch unterstützen, so gut wir das können. Das ist vielleicht ein ganz gutes Thema. Das Thema Gentrifizierung an sich, um mal auf das zu kommen, was nach Fettes Brot bei dir folgte. Du bringst jetzt ein Soloalbum raus.
Ja.
Und du hattest schon mal eine kleine Solo-Karriere, wenn ich das mal so beschreiben kann. 2012 war das nämlich, der genau. König tanzt.
Ja.
Was ist für dich, außer dass da ein paar Leute dann fehlen auf der Bühne, der Unterschied zwischen Solo und mit Fettes Brot unterwegs sein?
Naja, also die beiden Alben unterscheiden sich auch grundsätzlich, also dieses Album 2012, Der König tanzt, war so, sage ich immer, das war das Album, was ich mit 16 gemacht hätte, wenn ich damals schon in der Lage gewesen wäre, so eine Musik zu machen. Das jetzt ist ein bisschen, sag ich mal, das war so ein bisschen ein artistischer Ausflug, das jetzt ist so ein bisschen dicht an mir dran, Disneyland After Dark heißt das Album. Und ja, der Unterschied, ich weiß nicht, also es ist viel Unterschied, ne? Also eine Sache ist, man darf alles entscheiden, das ist das Schöne, das Beschissene ist, man muss alles entscheiden und es wird automatisch anders, wenn ich alleine dafür zuständig bin, irgendwie Texte zu schreiben und sich Songs auszudenken. Ich mache das zusammen mit Arne Dietrichson, mit dem habe ich das erste Album auch gemacht, super Producer, Multi-Instrumentalist, auch bei Fettes Brot schon Sachen produziert und bei uns bei den Live-Shows dabei gewesen und wir zwei denken uns das dann gemeinsam aus und ich weiß nicht, also ich glaube, wenn man sich's anhört, wird man schon einen gewissen Unterschied hören, es ist ein bisschen düsterer, würde ich sagen, als vielleicht das, was man von Fettes Brot gewohnt ist. Ich habe, mir ist das Thema Großstadt zugeflogen, ich habe in der Corona-Zeit irgendwie angefangen mit dem Schreiben, ich bin wie wir alle durch die Stadt geirrlichtert, spazieren gegangen, weil es nichts anderes gab und die Abwesenheit der Menschen an all den Orten, die ich so kenne, hat merkwürdigerweise die Stadt vor meinem inneren Auge nochmal so richtig lebendig werden lassen. Und ich habe gedacht, okay, alles klar, ich muss irgendwie was über die Stadt schreiben und hatte dann diesen roten Faden Stadt in der Hand und habe dran gezogen und dann kamen immer mehr Geschichten raus. Da dachte ich, okay, alles klar, dann vielleicht sollte ich mal ein Album machen. Und das ist daraus geworden.
Das ist dann ja wieder fast so eine Art Konzeptalbum eigentlich fast, ne? Wenn du das Thema Stadt hast. Du hast jetzt, also ich habe in den letzten Tagen, habe ich insgesamt 4 Lieder daraus schon hören können,
ja.
Die schon veröffentlicht sind. Eins hat man tatsächlich auch gegen Paderborn beim Heimspiel hören können. Hast du das auch mitgekriegt?
Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Genau, das habe ich nämlich auch gehört. Das Lied Beste hat man da gehört. Mhm. Das ist ja schon, also ich finde diese Art Konzept Großstadt, das finde ich ganz spannend, was du da gemacht hast. Und ich würde, du hast es selber so geschrieben, es wäre wahrscheinlich gar nicht so einfach, da selber drüber zu sprechen, wie so ein Album ist. Dass das ein bisschen düsterer ist, würde ich von den Texten her auch schon so beschreiben. Ist auf jeden Fall super interessant, also ganz was anderes als, ich sag mal so, fröhlicher 90er Hip-Hop so ungefähr. Also vom Stil her, das finde ich super interessant und ja, Hamburg biografisch eigentlich. War dir das ein inneres Bedürfnis, nicht nur wegen Corona, dich mit Hamburg genauer zu befassen?
Na, also für mich ist es ein Großstadtalbum und da ich in Hamburg wohne, sind natürlich auch viele Hamburg-Bezüge. Aber ich glaube, man kann das auch hören, wenn man in Berlin wohnt oder in Köln oder in Wien oder so. Ich glaube, bestimmte bestimmte Sachen haben Großstädte einfach gemeinsam. Dadurch, dass ich halt Hamburger bin, lag es dann nah, einfach die Ecken zu beschreiben oder die Geschichten zu beschreiben, die ich halt so miterlebe.
Und jetzt kommen wir zu einem Dilemma, was du hast.
Jetzt bin ich gespannt.
Hansa Rostock gibt sich am 26. April die Ehre.
Genau.
Hier am Millerntor. Und kurz nach Abpfiff gibt sich ein paar Meter weiter König Boris die Ehre auf seiner, am Tag des Album-Releases. Trittst du auf im Übel und Gefährlich?
So sieht's aus, ja. Ich war ein bisschen entsetzt über die Spielansetzung, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so, das Spiel endet um 7:45, die Show beginnt um 9, der Bunker ist nicht weit, es ist also möglich, beides zu machen. Das ist mein Best-of-Szenario, dass das für mich so genau funktioniert. Ich bin da noch nicht so sicher, ich bin einen Tag vorher in Köln, ich weiß nicht, ob das alles mit Soundcheck und Aufbau und so, ob das alles so hinhaut, aber ich werde alles dran setzen, mir das, sowohl das Spiel anzugucken, als auch eine geile Show zu spielen.
Ich weiß es gar nicht, kann man noch, jetzt mit der neuen Nord, kann man noch auf dem Bunker, vom Bunker aus gut sehen, ins Stadion?
Das weiß ich auch nicht.
Weil die alte
Nord... Nein, du siehst ja nur so ein Stück irgendwie.
Ja, ich meine, früher hat man eigentlich alles gesehen vom Bunker aus, oder?
Naja, als noch kein Dach drauf war.
Ja, als da noch kein Dach drauf war, genau. Und da, die alte Nord, die war ja auch ein bisschen tiefer.
Ja, das ist nicht möglich. Also dann muss ich es auf dem Laptop gucken, was für mich ein absoluter Superschmerz wäre, weil ich weiß ich nicht, 50 Meter Luftlinie, ja, da das Spiel stattfindet und ich kann es nicht angucken.
Und dann hast du auch mit Versatz und so. Also ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall, dass sowohl der FC St. Pauli am Freitagabend, den 26. April, gibt es noch Tickets?
Fürs Konzert, ja, es gibt noch ein paar Tickets. Gerne, dürft ihr euch gerne kaufen. Königboris.shop oder überall woanders.
Vielleicht holst du noch ein bisschen Support rein fürs Konzert, dass du noch 2-3 Bands vorher irgendwie auflaufen lässt. Dann soll es klappen und dann wird der Aufruf, sich Tickets zu besorgen, wahrscheinlich auch noch besser ankommen in der Hörerschaft hier bei uns.
Ja, wen muss ich dann da einladen? Nee, alles gut. Es wird voll auf jeden Fall und ich bin gerade am Proben mit drei Musikern. Es wird könnte relativ gut reinhauen. Ich habe ja zum Glück auch noch ein zweites Soloalbum und ich habe auch ein paar Solo-Stücke bei Fettes Brot gemacht. Wird ein buntes Potpourri werden.
Wir sind gespannt. Wir sind auch gespannt, wie das Solo-Projekt weitergeht dann mit dir. Und freuen uns, oder ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ich dich im Stadion sehe. Und bin ganz gespannt, wenn dann Ende April dein Album rauskommt. Und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für dieses Projekt und auch alle weiteren Projekte, die man dann auch irgendwann im etwas gehobeneren Alter dann umsetzt.
Herzlichen Dank.
Gern geschehen, den wollte ich dir vielleicht noch ein bisschen mitgeben. Jetzt, ja. Warum auch immer, ich habe überhaupt keinen Grund, dir einen mitzugeben, aber ja, ich hatte gedacht.
Alles gut.
Genau, Termine habe ich als letzten Punkt hier stehen. Der nächste Termin, wir haben jetzt die Millerton-Monatssendung, die haben wir uns vorgenommen, dass wir die wieder ein bisschen enger takten. Das geht zack, 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 zack. Und wir haben jetzt vorgenommen, dass wir tatsächlich vor und nach dem Saisonende noch jeweils eine Folge aufnehmen. Freut euch darauf. Weitere Termine ist natürlich Sonntag in Hannover. Da drücken wir die Daumen. Sven, fährst du hin nach Hannover?
Ja.
Ich fahre leider nicht, weil ich habe Kinderdienst. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte, aber irgendwas habe ich da verschlafen in unserem hauseigenen Kalender. Boris ist auch da. Und dann hoffen wir mal, dass Samstagabend der HSV das tut, was der HSV im Frühjahr tut und wir es ihnen nicht nachmachen und wünschen euch bis dahin, bis zum nächsten Mal alles Gute. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Wir sind